Radio Pochito, Pochito, Radio Pochito, Pochito, von Mensch zu Mensch.
Und einen wunderschönen guten Abend. Noch haben wir es 19.59 Uhr. In 30 Sekunden starten wir offiziell mit heute der Sendung Roland Hofer. Ich gebe bekannt, wir sind heute interaktiv. Und das bedeutet, ihr dürft uns anrufen, unser österreichisches Festnetztelefon mit der Landesvorwahl 0043 für Österreich 720518819 und die 7. Der Außenchat ist auch geöffnet für euch, einfach oben rechts entweder registrieren, falls ihr nicht einsteigen könnt. Da braucht ihr nur eine E-Mail-Adresse und euren Wunschnamen und dann habt ihr auch eine schöne Pinnwand für euch. Vieles zu entdecken, freuen wir uns darauf, dass wir euch auch heute hören dürfen. Anregungen und Informationen, die ihr gerne an Roland Hofer heute weitergeben möchten. Er hat hier sein Pseudonym, ist der Jesaja714, da wird er uns auch gleich noch was zu sagen. Er hat einen YouTube-Kanal und Jesaja heißt das, 714. Und neue Wissenschaft, ja, ich sag immer, Franz Hörmann hat immer gesagt, die Wissenschaft darf gar nicht Wissenschaft alleine heißen. Warum? Weil ein Wissen erstmal Wissen in einer Schaft ist. Und eine Schaft ist was Geschlossenes. Also schließt man sich aus von Menschen, die letztendlich anders unterwegs sind, auch die freie Wissenschaft. Das Thema, damit eigentlich ich versuche zu erklären. Das heißt, die anerkannte Wissenschaft verschließt sich letztendlich gegen den Menschen, die vielleicht Alternatives erforschen. Und daher, denke ich, soll das Wort freie Wissenschaft eigentlich selbstverständlich sein. Das nur mal kurze Info von meiner Seite aus. Ja, der Roland Hofer ist ja heute nicht das erste Mal bei uns. Ich glaube, das dritte Mal ist er bei uns. Und Roland Hofer hat heute ja im Sendeplan im Endeffekt zwei Themen reingesetzt. Wir schließen an und gehen auf jeden Fall in die Jahrhunderte wieder zurück, heute in einer Geschichte. Und er hat heute noch den Text aktualisiert. Heute schauen wir uns die Kulturgeschichte Chinas, Indiens und die Orthodoxie an. Ein kleiner energetischer Rundblick um die Welt, um zu sehen, was wir sonst nicht so leicht sehen. Die Energie in den Religionen und warum man uns davon nichts erzählen will. Und in der letzten Sendung ging es um den Blick in die Naturwissenschaften. Und er möchte dann, das steht es eh schon mit der Kulturgeschichte Europas, das ist dann ein Wiederholungstext, das ist kurzfristig geändert worden. Jetzt sage ich einfach mal, heute in Innsbruck, glaube ich, ist er zu Hause wieder. Heute, guten Abend zu dir, Roland Hofer, schön, dass du da bist.
Servus Klaus, schön wieder da zu sein, wenn diesmal auch nur digital. Ja, Innsbruck stimmt, ich bin in Innsbruck zu Hause und sitze heute zum ersten Mal mit dieser Konstellation an meinem eigenen Heimcomputer. Ihr seid jetzt bei mir im Wohnzimmer heute. Das hat Zukunft. Können wir öfters machen. Also inzwischen habe ich mich an euch gewöhnt. Und es ist auch schön, da Rückmeldungen zu kriegen. Ich habe, wie du gesagt hast, einen YouTube-Kanal. Da kriegt man nicht so viele Rückmeldungen bei mir. Ich bin sehr klein mit meinen Verbreitungen. Ich freue mich, wenn das im Radio gut ankommt. Ja, bin noch gar nicht so drauf eingestellt, das wirklich regelmäßig zu machen. Aber wenn das gewünscht ist, gern. Heute, wie du schon gesagt hast, ich meine, die generelle Idee ist, dass auch letztes Mal schon Religion in meinem Weltbild Physik ist. Wir reden sehr gerne in diesen alternativen Szenen von dieser Weltneuerung, neue Zeit, was weiß ich, dieses neue Zeitalter, das Wassermann-Zeitalter kommt, wo wir das verstehen. Und wir kommen aus einer Zeit, wo unsere Religion und unser Weltbild immer von heiligen Schriften bestimmt ist. Oder wahrscheinlich bestimmt war. Ich denke, dass da ein Wechsel bevorsteht von Schriften zu, sagen wir mal, geistigen Gesetzen. Und man hört sehr viel von diesen, was weiß ich, Resonanzgesetzen und geistigen Gesetzen, Hermes Trismegistos und gut, was nicht Neues. Und darüber könnte man auch mal was Eigenes machen, das habe ich heute noch nicht so drauf. Ich gehe heute sehr in die klassischen Sachen drin rein. Wir haben uns letztes Mal das 20. Jahrhundert angeschaut. Im 20. Jahrhundert ist ja viel aufgebrochen. Da sind eben die Princeton University, Greg Braden gewesen mit dem Nachweis, dass es den Äther gibt, Nassim Haramein und seine Berechnung der Unendlichkeit, die Brennen und die Aurawissenschaft oder der Alexander Popp und seine Lichtphotonen. Das haben wir letztes Mal genauer angeschaut. Wen das näher interessiert, das war die Sendung letztes Mal. Und ich habe mir gedacht, gut, das Ganze fängt ja nicht im 20. Jahrhundert an. Wo kann ich denn einsetzen, wenn ich jetzt sagen will, diese Idee ist nicht neu? Und das will ich heute ein bisschen machen, weil das ist, glaube ich, eine eigene Sendung wert, weil man wirklich einmal schauen muss, wie komme ich da überhaupt hin? Ja, und das wollen wir heute machen. Jetzt spinnt gerade mein Cursor ein bisschen. Ich kriege meinen eigenen Text nicht mehr vorwärts. Wieso kriege ich den jetzt nicht da rein? Okay. Meine Idee ist grundsätzlich, dass Energie immer schon eine Grundlage für alle Religionen ist. Jetzt muss ich ganz kurz wirklich mich mit der Technik befassen. Ich kriege jetzt meinen Text an. Ich mache den jetzt nochmal zu. Ich muss mich ganz kurz entschuldigen da.
Kein Problem. Das ist der Live-Feeling. Das spürt man und das dürfen die Zuhörer draußen auch spüren. Wie gesagt, ich fordere nochmal ganz kurz auf, ne? Was heißt auffordern? Lust und Laune Richtung Chat zu marschieren und einfach mit reinhören. Der ist auch der Player oben dann zu sehen. Einfach den Player drücken und dann seid ihr direkt im Chat-Bereich drin. Und bin gespannt, was heute Abend so alles hier passiert. So, hast du deinen Text wiedergefunden?
Ja, ich habe das Problem jetzt. Ich meine, das muss ich noch anders irgendwie lösen, aber für heute wird's gehen. Ich muss halt die Sprechtaste loslassen, wenn ich meinen Text scrollen will, weil wenn ich die Alt-Taste verwende, dann bleibt nämlich der Text stehen. Ich muss also immer loslassen, wenn ich den Text scrollen will. Aber das dauert nicht lange, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Das kriegen wir schon hin. Ich fange mal an mit der Erklärung, warum ich glaube, dass uns vor 6000 Jahren oder was nie erzählt worden ist, dass die Energie so wichtig ist. Das ist eine sehr tiefe und eigentlich sehr, negative Geschichte. Aber wenn man die verstanden hat, dann versteht man, warum Energie so zentral ist und warum, also das ist schon mal die Erklärung, warum man das nicht erzählt hat. Viele kennen diese Alien-Geschichten mit diesen Reptilien. Vielleicht kennt man den David Wilcock, der dürfte auch sehr bekannt sein. Und das, was ich jetzt sage, ist eigentlich von ihm größtenteils. Moment, ich muss wieder kurz runterscrollen. Jetzt geht's wieder. Und da geht's darum, dass generell, wer die Aura-Geschichten kennt, wir gehen noch ein bisschen auf Indien und die Aura dann ein, da haben wir ja diese Hara-Linie, die jeden Menschen prinzipiell mit dieser göttlichen Energie, mit diesem Heiligen Geist, wie wir es nennen, verbindet. Und jetzt ist die Geschichte die, dass es scheinbar Wesen gibt. In der klassischen Geschichte sind es Dämonen, in der modernen Geschichte sind es meistens Alien von irgendwelchen Alpha Draconian. Wo die genau herkommen, lustigerweise traut sich keiner zum sagen, wo die scheint es zu geben. Und die haben diese Verbindung verloren. Also keinen direkten Zugang zur göttlichen Energie mehr. Jetzt wäre nach Ashenadin der natürliche Weg, dass sich solche Wesen auflösen. Zurück in die galaktische Sonne gehen, diese Energielinie geht über Erde, Sonne, galaktische Sonne und von da irgendwo außerhalb des Universums und sich auflösen oder den Inkarnationszyklus, also Reinkarnation ist bei mir auch inzwischen eine Voraussetzung. Darauf kommen wir dann auch Origenes kurz bei der kirchlichen Theologie. Und müssten dann ganz bei Null anfangen. Also wieder bei Stein, Pflanze, Tiere, Mensch. Kann ein paar Milliarden Jahre dauern. Und viele wollen das jetzt nicht. Und scheinbar können diese Draconier oder eben Dämonen, wie man es jetzt will, entweder Aliens oder Dämonen, halt auch dazu. Und was macht man jetzt, wenn man diese Möglichkeit nicht mehr hat? Ja, naja, man klaut Energie. Wie klaut man Energie? Man nimmt sie von Menschen, die sie eben haben. Und so scheinen diese Draconier von einem Planeten zum anderen schon gegangen zu sein. Und das ist jetzt schon mal wichtig. Und suchen sich dann immer eine kleine Gruppe aus und erzählen denen, sie sind eine Elite. Dieser Elite werden dann Waffen gegeben, die ein bisschen überlegen sind den anderen. Und damit fängt man dann den ersten Krieg an. Und je jünger die Leute sterben, desto mehr kann man von dieser Aura-Energie nehmen. Das ist quasi die Begründung für jeden Krieg auf der Erde von Adam und Eva bis heute. Bitte, vielleicht funktioniert das mit den galaktischen Kriegen auch oder mit den, also es gibt auch andere Gründe für Kriege. Aber wenn es um die Energie geht, dann ist das so die Basis, um zu sagen, wir sind im Prinzip Futter für diese Leute. Ja? Also wenn wir Krieg führen, dann füttern wir Alpha Draconia oder Dämonen mit Energie. Deswegen wird bei uns so viel ausgeübt auf diesem Planeten Erde. Und wenn wir jetzt kurz nachdenken, und da fange ich jetzt an mit der Religionsgeschichte, ich muss wieder rausscrollen, dann kann man das bei uns im Judentum finden. Das Judentum ist ein auserwähltes Volk, die verstehen sich so, nur sie würden nie auf die Idee kommen zu glauben, dass sie auserwählt worden sind von irgendeiner, von einer Alpha-Draconia-Rasse aus dem All, denen die Energie ausgegangen sind. Für die ist das natürlich Gott. Ja. Und da fängt schon mal an, in der Bibel ist Elohim ein Plural. Elohim ist eigentlich dritte Person Plural und heißt eigentlich schon mal die Götter. Also da kommt Gott im Singular gar nicht vor. Sorry, das funktioniert durch die ganze Bibel. Jesus spricht dann von Gott und die Propheten sprechen von Gott. Aber da immer, wo Gott selber spricht, das ist dann später auch nochmal wichtig, ich gehe dann später noch sehr auf die Sprache Gottes ein, da steht im Hebräischen immer Vayomar Elohim, das heißt Gott sprach oder Gott spricht, da ist es immer ein Plural, weil Elohim, El ist Gott, O ist ein Bindevokal, Im ist ein Plural. Das heißt, da haben wir schon, und die gehen zu Fuß, ne? Adam und Eva hört Gott im Garten Eden zu Fuß gehen. Und Jakob rauft mit Gott im Garten in Genesis 32. Der renkt ihm die Hüften aus. Ne? Also ich habe noch nie geschafft, Gott die Hüften auszurenken. Ne? Ziemlich handgreifliche Begegnung, ja. Also das sind diese klassischen UFO-Stories, die man in der Bibel finden kann. Oder Elia fährt mit einem Wagen in den Himmel hinauf, ne? Feurigen Wagen, ne? Genauso wie Krishna und Shiva mit Wagen am Himmel herumfahren. Das heißt, wenn man das so versieht, so anfängt zu sehen, dann merkt man, dass die Juden, wie scheinbar andere Völker, einfach selber missbraucht worden sind. Was ich gut an der Geschichte finde, es entzieht jeder Form von Antisemitismus von Fort und Boden, weil man eigentlich gleich sagen kann, die Juden sind genauso Opfer. Ja, es gibt also nicht wirklich Eliten, sondern es sind nur Menschen da, die ihren Weg zu Gott auf natürlichen Weg suchen können oder eben in konstruierten Konstrukten, die wir dann als Religionen kennen. Und da sind durchaus hilfreiche Sachen dabei. Und was ich eben auch heute machen will, ist nicht nur das Volk retten. Das heißt, jeder glaubt natürlich, dass das einfache Volk ist immer unschuldig. Aber wenn es um den Vatikan geht oder strukturierte oder islamische Strukturen, dann ist immer der Satan und sonst irgendwas im Boot. Und was ich heute machen will, ist auch ein bisschen zu zeigen, ganz so einfach ist es nicht, das mag alles stimmen, ich weiß nicht, ich war selten im Vatikan, ich weiß, dass sie so viel Kontakt haben ins All, ich weiß, dass Franziskaner, oder ich glaube zu wissen, dass Franziskaner Kontakte in die Innererde haben, aber dass jetzt jeder, das muss man vielleicht auch noch sagen, dass jeder Christ, also dass jeder, der in einer, soll ich das sagen, wenn man in einem Kloster eintritt, dann weiß man nicht, worauf man sich einlässt, ne? Sondern dann bekommt man erstmal die Gelübde, und wenn man die Gelübde abgelegt hat, dann kriegt man es damit zu tun, du, unsere Connections, die haben wir aber zu dem und dem Planeten und unsere Aufträge kriegen wir von den und den Aliens. Und dann stehst du da, ja, was mache ich jetzt? Ne? Also jemand, der ins Kloster geht, überlegt sich das nicht. Darum ist heute auch ein bisschen der Versuch, und ich bin sicher, dass das in buddhistischen und hinduistischen Gemeinschaften ähnlich ist. Und da ist heute der Versuch, das ein bisschen zu retten, was man da theologisch retten kann. Und das können wir schon mit den 10 Geboten anfangen. Jahwe ist zwar, tut leid, auch nicht Gott. Da habe ich auf meinem Kanal ein schönes Video, wo Moses mit einem Auto zum Berg Sinai fährt, dort scheinbar Jahwe mit einem UFO landet und dem die 10 Gebote gibt. Solche Sachen und nicht nur unsere 10 Gebote, wer das Weltethos-Projekt von Hans Kühn kennt, weiß, das sind so Grundformen, die gibt's in allen Religionen. Das sind Erfahrungen, die die Menschen mit diesen physikalischen Gesetzen, die da im Hintergrund stehen, schon gemacht haben. Von der Venus haben wir solche 12 Gebote, die habe ich, glaube ich, schon mal vorgelesen. Und wenn nicht, mache ich mal eine Sendung über Außerirdische und die verschiedenen Rassen und Begegnungen, da kommt es dann sicher noch rein, die Venus und die Geschichten, wo man das lesen kann, es ist immer ähnlich. Ja. Also hinter den hinduistischen Gesetzen, den jüdischen Gesetzen, den Christen stehen immer dieselben physikalischen Erfahrungen. Und bei den Juden sind es eben 10 Gebote, 5.000 Gebote. Wichtig finde ich nur, dass man da erkennt, dass auch die Bibel nicht nur Wort Gottes ist, sondern dass da sehr stark diese Außerirdischen mitspielen und dass hinter den Geboten eben auch hier Energien stehen. Zum Judentum ist es eigentlich genug. Man könnte wissen nicht viel über das Judentum reden. Auch die Opferkulte und das Blutopfer, auch die Vegetarier, wenn sie befreit haben. Der Tempel in Jerusalem, der erste Tempel vor Salomon, war ja noch ein Opfertempel. Da wurden jeden Tag Tiere geschlachtet. Natürlich haben auch Tiere Energie. Auch die kann man klauen. Ja? Immer wenn jemand gewaltsam stirbt, wird die Energie geklaut. Und wenn man mich heute fragt, ich Hätte ich vor 10 Jahren noch nicht gesagt, würde ich sagen, jedes Tieropfer, Menschenopfer oder was auch immer, oder irgendeine Kriegstötung oder irgendein Soldat, der stirbt, ist immer verlorene Energie. Es ist also wirklich ein Aufruf eigentlich zum Weltfrieden, den ich da heute mache. Ja, aber das Judentum, wenn sich das Judentum genauso normalisiert wie alle anderen Völker, dann ist das genauso, dann sind wir eine Einheit. Wir sind halt die eigentlich, die Opfer, das ist ein bisschen traurig. Wo man natürlich unbedingt noch schauen muss in den alten Religionen, ist unbedingt Indien. Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich das machen soll, weil das nämlich endloses Ding ist. Aber da ist halt natürlich die natürliche Heimat von der Aura-Lehre. Und da habe ich mir aus diesem Handbuch, da gibt es ein super Handbuch, ich habe es aufgeschrieben, die Energiekörper des Menschen von der Cindy Dale. Ich habe ein bisschen was rausgesucht, weil für die Aura ist ja klassisch meistens die Barbara Ann Brennan, wer es kennt, die Lichtarbeit und die Lichtheilung, aber die Cindy Dale hat das über die ganzen Kulturen auch in Lateinamerika gefunden und natürlich gibt es das auch in China. Und da haben wir diese Energie in der Hara-Linie, die dort Kundalini-Energie heißt, die halt dort aufsteigt. Über die Nadis verbreitet sie sich im ganzen Körper und die kann aufsteigen durch die Chakren, je nach geistigem Zustand, den der Mensch halt hat. Das ist jetzt, egal von welcher Seite man kommt, eine der wesentlichen Dinge. Und auch bei der orthodoxen Kirche dann, auf die ich dann noch komme, es geht immer ums Gleiche. Wie kann der Mensch, wenn das, was wir Heiligen Geist nennen, oder irgendwie, wenn die Gebote, hinter den Geboten Energie steht, wie kriegen wir das? Wie kriege ich da einen Kontakt? Und da ist die Grundlage immer diese Aura. Deswegen komme ich da immer wieder hin. Und wenn die Nadis, also ich vertrete natürlich auch hier eine ganz bestimmte Richtung. In Indien ist es natürlich so, dass viele glauben, dass diese Verbreitung der Energie feinstofflicher, also nicht physikalischer Natur ist. Wenn ich von feinstofflichen Energien spreche, meiste ich aber sehr wohl eine physikalische Energie. Das wird auch in Indien von manchen Gruppen vertreten, die dann eben sagen, dass das Nervengeflecht neben der Wirbelsäule diese feinstoffliche Energie im ganzen Körper verbreitet. Die denken auch, dass das eine materielle Energie ist. Ich habe ja im 20. Jahrhundert schon gesagt, dass Klaus Volkramer, der gehört da auch dazu, das Gewicht von dieser feinstofflichen Energie messen kann. Es dürfte so ein Kilo, 1,5 Kilo haben, die Aura des Menschen. Das wir haben heute bereits die Messungen dazu, aber in der indischen Tradition finden wir das schon in uralten Schriften, in den Taittiriya Upanishaden. Die Upanishaden sind ja neben den Veden zum Teil die ältesten Schriften, noch viel älter als die Bhagavad Gita und das Mahabharata, wo das drinnen ist, wo wirklich sehr, meistens um die 4000 Jahre geht es zurück, kann ich sagen, und diese Taittiriya Upanishaden geben neben den Chakren dann noch die 5 Koshas her, also 5 Bewusstseinszustände. Diese Koshas entstehen im materiellen Körper und gehen dann in den ätherischen Bereich über. Wie gesagt, auch der Äther ist inzwischen nachgewiesen heutzutage. Hier haben wir 5 Stufen, ganz innen und ganz außen. Das doppelt sich immer, also Dualitätssystem. Es ist die Glückseligkeit. Auf der nächsten Ebene ist es dann der feinstoffliche Körper, der hat da irgendwie eine eigene Ebene. Dann kommt die Hülle des Geistes, wieder innen und außen. Also das ist auch wieder dual. Dürfte eben das sein, was wir auch als Intellekt im Chakrasystem der Aura kennen. Dann die Hülle der Luft, ja, also das, was wir atmen, ganz normale Luft. Und das lässt sich auch mit der Bibel, hier ist eine schöne Verbindung zur Bibel möglich, ne? Wenn ich die Luft als Bewusstseinskörper habe, dann kann ich das in der Bibel auch finden, den Atem Gottes, der uns eingeblasen wird, schon bei Adam und Eva. Also hier haben wir Hinweis auf diese physikalische Wirkung des Feinstofflichen. Ja? Also wir haben jetzt das schon mal gehabt, beim Judentum kann man das immer da sehen, wo Gott spricht, beim Vayomer Elohim, ja? Also Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht, ja? Oder im Johannesevangelium, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und alles, was geworden ist geworden durch das Wort. Oder hier haben wir es sehr schön mit dem feinstofflichen Körper und dieser Hülle, die Luft ist. Und eben das passt auch gut zum Atem Gottes. Also wir können auch zu Indien Brücken bauen. Ja. Indien wäre noch, das müsste ich aber selber, da muss ich ehrlich gesagt selber noch man könnte in jeden überall ewig lang hineingehen. Mir hat das einmal gereicht, wie ich den Atem gefunden habe und dachte, okay, und der füllt dann auch den materiellen Körper. In der Mitte von diesen fünf ist dann immer der materielle Körper, von dem gehen dann, also deswegen sind es dann 9, ne, nicht 10. In der Mitte der materielle Körper ist nur einmal und dann sind 4 in die eine Richtung, 4 nach innen und 4 nach außen. Das wird in der indischen Tradition auch Mikro- und Makrokosmos genannt. Das heißt, hier können wir durch die Bewusstseinszustände, in die natürlich die ganze Aura hineinkommt, aufsteigen mit dem Geist. Der Aufstieg ist auch ein Klassiker, denn der Aufstieg wird im Westen und im Osten überall gelehrt. Im Osten, wenn ich sehr gern mag, in der Zeit ist es die Vergöttlichung, heißt das. Und das heißt nichts anderes, als dass wir unsere Frequenz heben. Hier hat auch Cindy Dale wieder herausgefunden, dass die verschiedenen Aura-Zustände verschiedene Frequenzen haben. Ja, bei normalen Menschen sind sie relativ niedrig und bei einem Mystiker geht es über 900 Hertz. Ja? Ich glaube, bei normalen sind es so 250 oder so. Das heißt, je mehr wir uns dem höheren Zuständen des Geistes annähern, desto mehr wird unser Geist physikalisch anders. Unsere Wahrnehmung anders. Es ist tatsächlich eine physikalische Änderung des Körpers, bis hin zum materiellen Körper. Natürlich zuerst ändert sich die Aura und unsere Ausstrahlung, ja, diese fünf Koshas oder eben unser Atem, unser Puls, unsere Pulsfrequenz, unsere Atemgeschwindigkeit. Wir werden ruhiger, je höher wir kommen, würde ich mal behaupten. Und das hat eben geistige und physikalische Auswirkungen. Und darüber sind im geistlichen Bereich viele Bücher geschrieben worden. Das Einzige, worauf ich hinaus will, ist, das sind alles nicht metaphysische, sondern physikalische Vorgänge. Das ist immer mein Punkt, weil wenn man das mit einer Religion bespricht, das ist alles Metaphysik. Da gibt's keine feinstoffliche Materie, da gibt's das alles nicht. Ich hab's probiert, den Leuten zu erzählen. Das funktioniert nicht. Hört eben keiner zu. Das ist wie eine, und da sehe ich eben diese Verunreinigung. Ich weiß nicht, ob die Ashenadin recht hat. Angeblich hat diese Verunreinigung schon in der letzten Atlantis-Zeit begonnen. Da kommen dann diese Anunnaki-Stories hinein, wo dann die Anunnaki schon in der letzten Atlantis-Zeit die alten Bücher verunstaltet haben, also diese Smaragd-Tafeln, eben auch die Aura-Lehre, die jüdische Kabbalah soll da verunreinigt sein. Das betrifft den Metatron, aber im Judentum auch noch, gehe ich nicht zurück zum Judentum, den Sefirot-Baum, der eigentlich im Judentum 12 Sefirot haben sollte. Wenn man den jüdischen Sefirot-Baum physikalisch betrachtet, dann braucht der 12 Sefirot. Das ist jetzt Asher Nadin. Der klassische Sefirot-Baum, jeder, der die Kabbalah ein bisschen kennt, weiß, der klassische Sefirot war 10 Sefirot, nicht 12. Das sind nur 10. Kann man 100 mal zählen, das wird nicht mehr. Da fehlen 2. Ja? Das heißt, hier wurde schon manipuliert. Und die jüdische Kabbalah soll ja sehr alt sein. Das ist eine der ältesten Kulturen, die wir haben. Ja, also im jüdisch-christlichen Bereich. Eine der großen mystischen Traditionen. Ja, wenn da schon ein Fehler drin ist, ja, wonach soll man sich denn dann noch richten? Ja? Und das ist ein bisschen mein Problem. Ich kann nicht alles korrigieren. Ich kann euch nicht im Detail sagen, das ist richtig und das ist falsch. Das wird schwierig. Aber ich vertraue zunächst einmal auf diesen Bereich, dass wenn man mit der jüdischen Kabbalah arbeiten will, dann nehmt's bitte den Sefirot-Baum mit den 12 Sefirot zu finden bei der Asche. Ne? Die sind übrigens bei mir auch im Video, in der Playlist von der Carrie Cassidy im UFO-Bereich nachschauen. Da ist das Video mit der Asche Nadine. Da findet ihr auch die Bilder von den 12 Sefirot. Ich habe aber auch einen Text, ich kann euch den, also mich gebeten, die Quellen anzugeben. Also den habe ich selber übersetzt. Das ist ein unveröffentlichter Text, das ist eine Übersetzung von mir aus dem englischen Video, das ich da gemacht habe. Die kann ich euch natürlich geben, aber ein Buch darüber wüsste ich jetzt nicht, also nicht von diesem Video. Es gibt natürlich Bücher, jede Menge von der Ashenadin, die kann man kaufen um 400 Euro bei Amazon. Eines gibt es um 17 Euro bei der Ashenadin Homepage. Das ist aber die Tara, das ist uralt, das geht vor Atlantis und vor der Existenz der Erde, die Geschichte von Terra, also das ist sehr alt. Man kann da sehr weit zurückgehen. Ich will heute mal nur die bestehenden Religionssysteme, die wir kennen, ein bisschen durchgehen. Das war jetzt ein kleiner Blick nach Indien und zum Judentum. Ich muss wieder loslassen. Ah ja, zu Indien wollte ich noch hinzufügen, dass wir in die moderne Forschung wieder Dr. Valerie Hunt und Dora van Gelder herausgefunden haben, dass scheinbar das klassische 7-Chakra-System um ein 8. Chakra ergänzt werden muss. Das konnte ich letztes Mal auch nicht sagen, das habe ich auch gerade erst entdeckt. Ich habe mich dann gefragt, wie kann die Brennan sagen, dass es nur 7 Chakren sind? Aber wenn man sich das anschaut, das sind so Bilder drin in diesem Handbuch, dann schaut es, dann ist 7, also dann ist das 3. und 4. Chakra sehr eng beieinander. Wirklich sehr eng. Dass man sich denken kann, dass man da vielleicht nur nach außen nur einen Trichter sieht. Weil die Seher reden immer von den 7 Hauptchakren und die haben jetzt wissenschaftlich 8 Chakren nachgewiesen. Ja, ich verstehe auch nicht alles. Ich denke mir, dass man da nur 7 sehen kann, dass es aber 8 sind. Mathematisch macht 8 natürlich Sinn. Weil in der Aura ist es ja so, dass die unteren 4, oder jetzt sage ich unteren 4, klassischerweise sind es die unteren 3 Aura-Körper, sterben, wenn wir sterben. Und die oberen 4 hineingehen ins nächste Leben. Oder in die Ewigkeit, ins Jenseits, wie ihr wollt. Und da würde 4, also da würde 8 mehr Sinn machen als 7, weil dann kann man sagen, die oberen 4 sind unsterblich oder werden wiedergeboren. Und die unteren 4 sind sterblich und das sind die Aura-Körper, die eben geklaut werden von irgendwelchen Reptos, ja. Oder Dämonen, ja. Also in der Aura kann man das sehr schön sehen, was eigentlich geklaut wird. Die unteren 4 Aura-Körper, ne? Kurz gesagt, Biologie, Emotion, Intellekt sind die unteren 4 Aura-Körper. Was die Funktion von diesem 4. ist, kann ich die klassischen sagen, aber die haben halt gemessen, dass es dann einen 4. gibt. Und dann oben die klassischen 4 oberen, die unsterblichen, sind natürlich die Liebe, die Kommunikation, die Erkenntnis und die Allverbindungen. Und in der Mitte vom 7. Chakra, vom Kopf hinunter zum Schritt, geht dann diese Hara-Linie, wo von unten her diese Energie aufsteigt, je mehr wir meditieren, je mehr wir beten oder was auch immer wir machen. Dieses physikalische Element, diese Energie, rinnt quasi in uns hinein durch die Hara-Linie und steigt auf, je mehr wir unsere Frequenz anheben, je mehr was vegetarisch essen, das scheint auch dazu zu gehören. Und eben diesen Weg der Wahrheit und des Lichts annähern. Ich wollte nur ergänzen, weil man findet in der modernen Forschung immer wieder was. Das ist für mich auch ein ständiges Dazulernen. Ja, in Bezug auf den Hinduismus, wenn man das in die neue Zeit mitnehmen will, es sollen ja angeblich auch in der neuen Zeit unsere alten Strukturen erhalten bleiben. Das ist ein bisschen der Grund, warum ich mir da Gedanken gemacht habe. Ja, wieso will denn das gehen? Ich kann den Hinduismus nicht übernehmen. Das ist 5000 Götter. Das geht ja auch nicht. Aber es gilt eigentlich das Gleiche wie in der Bibel. Wenn ich die 5000 Götter aus dem Hinduismus einfach zu Aliens mache, aber diese Aura-Lehre, die ich jetzt gerade erzählt habe, also die 5 Bewusstseinsebenen, man hat in Indien noch viel mehr, die kann man übernehmen. Ja, die kann ich sagen, da in diesem Aufstieg kann ich lernen, ich kann mein Bewusstsein erweitern, damit kann ich arbeiten. Und die 5000 Götter mache ich einfach zu Aliens. Dann geht's mit den indischen Traditionen sehr gut. Und ich glaube, da haben nicht einmal die Inder hätten da am wenigsten ein Problem. Der Buddhismus geht relativ schnell. Den kann man relativ einfach machen. Das sind alles sehr gute Lehren. Der achtfältige Pfad des Buddhismus in den Reden. Die Reden sind ewig lang. Da braucht man nicht viel. Das ist Meditation, Eingehen ins Nirvana. Natürlich kann man Nirvana nicht ganz übernehmen. Da muss man annehmen, dass das wahrscheinlich der Ort der Seelenfamilie ist. Was das Nirvana ist, da kann man lang philosophieren. Das wird irgendein Jenseitsraum sein. Es gibt so viele Dimensionsräume, dass, ja, wo immer der Buddha da gelandet ist. Aber eins ist klar. Buddha ist auch nicht Gott. Das kann man auch leicht sagen. Buddha ist ein Lehrer. Tatsächlich gibt es die Tradition in Sri Lanka bis heute. In Sri Lanka ist das sogenannte kleine Fahrzeug übrig geblieben. Also im Mahabharata, das fast alle kennen, ist Buddha Gott geworden. Im kleinen Fahrzeug ist er immer noch ein Lehrer. Und wir müssen uns nur an dieser Sri Lanka-Tradition festhalten, dann kann man aus Buddha wieder einen Lehrer machen und dann ist es genauso neben den anderen Lehren, die wir alle haben, Erfahrungswissen, das uns auf die physikalischen Gesetze im Hintergrund verweist. Also ihr merkt schon, es ist im Prinzip, was ich heute mache, ist sehr, sehr simpel eigentlich. Ich reduziere alle vorhandenen Religionen auf physikalische Gesetze. Und das geht. Ihr könnt mir so viele Schriften vorlegen, wie ihr wollt, es funktioniert immer. Ja, es ist egal wo. Wo ich das ein bisschen genauer machen möchte, weil es sehr interessant ist, ist die chinesische Tradition. Man könnte also wirklich mal, Moment, mal das gucken. Wir haben ja in China etwas, was ich sehr interessant finde. Ich gehe jetzt von Indien nach China. Nämlich zunächst einmal ein I Ching, eine uralte Tradition, die auch 4000 Jahre ist, noch locker mit dem Indien konkurrieren kann. Und dort finden wir sehr interessante Sachen, das hätte ich mir nie. Ich muss jetzt dazu sagen, dass das verdanke ich einem Freund von mir, der an der Geschichte arbeitet. Da wird eine Doktorarbeit entstehen. Die ist noch nicht veröffentlicht, deswegen kann ich da keine Quellen dazu angeben. Das muss noch warten. Wenn das veröffentlicht wird, kann ich das gern machen. Aber bis jetzt ist es eher so eine freundschaftliche Sache. Ich helfe ihm, er hilft mir. Konfuzius spricht vom Qi. Die chinesische Tradition vom Qi ist, glaube ich, an sich auch recht bekannt. Da gibt es das Qigong, Tai Chi, alle möglichen Übungen gibt es da. Aber bei der theoretischen Frage, was das Qi eigentlich ist, da muss man wirklich wieder an die Quellen gehen. Und ich werde mal einfach mal vorlesen, was der Konfuzius da schreibt in seinen Gesprächen. Ich habe die Gespräche des Konfuzius selber schon auf Deutsch gelesen, aber da kommt man nicht, da sieht man es irgendwie nicht. Stehen tut er einfach nur, ich lese vor, Meister Zhong war krank. Da kam der Freiherr Meng Qing und fragte nach seinem Befinden. Meister Zhong redete und sprach also: Wenn der Vogel am Sterben ist, so ist sein Gesang klagend. Wenn der Mensch am Sterben ist, so sind seine Reden gut. Drei Grundsätze sind, die ein Fürst hochhalten muss. In seinem Benehmen und allen Bewegungen halte er sich fern von Roheit und Nachlässigkeit. Er ordne seinen Gesichtsausdruck, dass er Vertrauen einflüsse. Er bemüht sich, bei allen seinen Reden sich fernzuhalten von Gemeinheit und Unschicklichkeit. So, das war das Zitat. Frage, hat jetzt irgendjemand da was von Energien gesehen oder gehört? Also ich nicht, mit dem rein deutschen Text kommt man da nicht ran. Deswegen bin ich sehr froh, mein Freund kann Chinesisch sprechen.
Das war doch...
Reden. Ja, Entschuldigung?
Das war doch... kannst die Taste ruhig loslassen. Das war doch letztendlich... Nur das Außen, die Materie, was da gespiegelt worden ist in dem letzten kurzen Abschnitt.
Ja, Krankheit, das Sterben. Das stimmt. Ja, eben, das ist das Schwierige. Das ist das Schwierige bei den alten Texten. Man muss da wirklich tief hineingehen. Tatsächlich ist Rede auf Chinesisch Qi-Qi. Es gibt verschiedene Formen von Qi. Bing-Qi, noch ein Quan, alle möglichen Formen. Und in diesem Fall ist es jedenfalls Qi-Qi. So, drei Strich sind das oben, nach unten hin ist es ein kleiner Bogen. Das ist das chinesische Zeichen dafür. Und das heißt tatsächlich Energie. Hier steht im Chinesischen nicht, er bemüht sich bei all seiner Energie, sich fernzuhalten von Gemeinheit und Unschicklichkeit. Nur diese Form von Energie bedeutet Reden. Und jetzt geht's nochmal zurück zum Judentum. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach. Es werde Licht. Wie hat Gott die Welt geschaffen? Durch sein Reden. Es ist mir noch nicht gelungen, das ist übrigens eine echte Frage an das Publikum, vielleicht ist als A-Alternative Denker, vielleicht war es das jemand, finde ich, also mir etwas, wo dieser Logos, dieses Wort, das ist etwas, was mir heute Abend sehr wichtig ist, zu sehen, dass wir dieses Wissen in alten Dingen immer haben und das mindestens eine Brücke. Also ich glaube, dass man mit allen Brücken theologisch arbeiten kann. Also wieder in Indien haben wir die Aura, deswegen habe ich die Aura wieder hereingenommen, wir hatten sie ja eigentlich schon letztes Mal, aber in Indien im Aura-Konzept habe ich natürlich das fünfte Chakra. Das ist die Kommunikation. Auch hier geht es ums Reden. Im fünften Chakra ist die Kommunikation und dort haben wir einen Hinweis auf die anderen Brücken zur Energie.
Darf ich?
Ja.
Am Anfang, wo Gott da war, wie du sagst, das, durch das Wort hat er die Welt geschaffen. Ich denke, bevor das Wort war, war der Geist da. Und da haben wir doch wieder die Feinstofflichkeit, oder?
Das wird ja verschwiegen.
Okay. Kannst du sagen, ja. Gottes Geist schwebt über dem Wasser und Gott sprach. Ja. Kannst du machen.
Ich begründe. Weil das Wort... das wird ja gedacht in uns, also ist das schon was Feinstoffliches, der Gedanke Elektro und wie das alles funktioniert, Körper, Geist, Seele. Das Wort wird ja gesprochen. Und bevor ich das Wort spreche, habe ich es ja im Gedanken. Ich glaube, das ist, glaube ich, schon zu verstehen.
Kannst du sicher machen, also wenn ich die beste Brücke, wir haben es immer noch die Aurenchakra, wenn du oben auf sechste Chakra gehst, hast natürlich das Denken, das dritte Auge ist natürlich im Kopf, da ist die Wissenschaft und das Wissen, das große Wissen drinnen. Natürlich kann man das in Verbindung setzen, klar. Ich kann jetzt allerdings nicht, also ich kann das noch nicht, das kann ich in den Weltreligionen noch nicht machen. Ja, also das kriege ich, also ich kriege das mit Logos kriege ich es hin. Was wir heute machen, ist eine Brücke durch alle Religionen ziehen mit dem Wort. Bei Buddha, er verbreitet seine Weisheiten durch Reden, die Reden des Buddha. In Indien die Chakren, das fünfte Chakra ist für die Kommunikation. Im Judentum spricht Gott und es wird. Ja, wir werden dann in der Orthodoxie, komme ich noch drauf hin, da ist eine ganze Theologie von Maximus Confessor, die baut auf dem Logos auf und der Logos ist die Quelle der Energie. Ich kann rund um die Welt gehen mit diesem Wort. Wahrscheinlich kann ich das mit den Gedanken auch. Wahrscheinlich kann ich das mit allen Chakrenelementen, auch mit der Biologie. Mit der Biologie kommt auf die Schöpfung. Wahrscheinlich ist die Schöpfung auch immer irgendwo mit Gott in Verbindung. Das kann man sicher. Und wahrscheinlich kriegst du es sicher auch mit den Gedanken hin. Da kann ich euch jetzt leider keine Zitate liefern im Moment. Ja, beim Logos kann ich's. Also das ist das, was ich heute mache, weil dort kann ich euch Zitate bringen. Ja, da ist es eben, also im Upanishaden in Indien, die Reden des Buddha im Buddhismus und beim Qi auch die Reden des, also die Gespräche des Konfuzius. Also ich versuche halt mit Quellen zu arbeiten.
Darf ich kurz? Wir haben hier noch einen Gast. Wenn du aber erst lieber vortragen möchtest, dann möchte ich dich auch nicht aus der Ruhe bringen. Möchtest du, dass wir zwischendurch den Gast einfach auf, das ist der Marc Walle?
Lass mal hören, was will er denn sagen?
Ja, hallo, guten Abend, Marc Walle.
Ja, guten Abend, hallo. Was soll ich sagen? Religion. Alles zentriert sich vielleicht auf einen Gott. Aber der Heilige Geist durchwebt sie alle. Also für mich ist es eine Schöpfung, der Mensch, wie ich mich erinnern darf, die Gründung zweier heiliger Geister. Ne? Und darum weben sich die gesamten Weltreligionen, der einzige Gott zu sein. Und tatsächlich ist der Mensch eine Schaffung, wie ich mich erinnere, von zwei heiligen Geistern. Und es gibt eine gesamte Manege voll, die Drachenwelten schaffen. Und meine Lieblingsreligion ist übrigens Bahai bisher.
Bahai, interessant, ja. Die Bahai sind ja eine Religion, die auch, ähnlich was ich auch probiere, verschiedene Religionen anzuerkennen oder alle Religionen gleichwertig anzuerkennen. Ich habe ein Problem, vielleicht kannst du mir das beantworten, bei den Bahai habe ich nichts gefunden, was eben diesen Energien gleichkommt oder dem Heiligen Geist. Die nehmen, da ist halt, die Bahai kommen aus dem Islam und haben darum also sehr koranische Tendenzen, da ist halt auch das Wort sehr zentral und die nehmen halt die verschiedenen Worte, das passt schon. Aber ich habe nichts gefunden, was nach Sakramenten oder Geist oder Energie oder eben Qi oder Kundalini ausschaut. Oder kennst du das bei den Bahai? Ich weiß davon nichts.
Also ich weiß von mehreren Leben mittlerweile, deswegen bin ich dem Hinduismus wohl mir auch zugetan. Die Bahai, was mir gefällt an den Bahai, das ist der Weltanspruch. Ne?
Ja, okay, Weltanspruch. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mit dem Bahai näher zusammendrehe. Ich kenne jemanden von den Bahais. Aber wie gesagt, ich habe eben die Energie vermittelt. Wenn die Bahai eine Sakramentenlehre hätten, wäre ich vielleicht eingetreten. Ja.
Nee, Entschuldigung.
Na eben, es ist immer das Gleiche. Ich vermisse dieses, aus der charismatischen Erneuerung komme ich und da lernst du mit Menschen mit Handauflegen zu heilen. Auch das ist eine Energie. Wenn du so willst, Tastsinn, das geht sehr, sehr zurück auf die Biologie. Du kannst mit Chakren heilen. Es gibt im Buddhismus Leute, die schweben, ja, weil sie ihre Frequenz so hoch halten, dass sie die Materie überwinden können und sogar die Schwerkraft überwinden können. Die Energie ist meines Erachtens die Quelle von irrsinnig viel, eigentlich von allem. Es ist auch die Schöpfungsenergie, deswegen habe ich immer, deswegen zitiere ich heute da den Schöpfungsbericht. Ich finde das bei den Bahai nicht. Ja? Oder auch sonst irgendwo vermisse ich das ziemlich.
Man redet nicht mit jedem gleich. Ne? Das ist, deswegen steht in der Bibel, am Anfang war das Wort. Ne? Und den Rest bringt man dann vielleicht sich selbst bei oder dem Schüler. Ne? Das ist
Also jeden, schöner Punkt. Also da, auf jeden Fall kann ich es unterstützen. Ich finde die Bahai auch gut, weil sie schon einen Schritt weiter sind, weil sie alle Religionen anerkennen. Das gefällt mir auch sehr. Also kann das nur unterstützen. Mir fehlt eben nur was. Also ich finde es auf jeden Fall besser. Also ich mag die Bahais lieber als sogar meine eigenen charismatischen Lieblinge, wo ich selber auch. Weil wenn es fundamentalistisch wird, ist es wurscht in welcher Religion, dann wird es immer bizarr. Aber eben, ich vermisse auch dort. Selma, sag mal die Religion und ich sag dir, was fehlt. Da bin ich inzwischen gut drin. Aber ja, Bahai sind eine nette Gruppe, also der Typ war auch ganz nett. Die haben auch, glaube ich, ihre Treffen und, glaube ich, schon auch eine Liturgie oder so auch. Bleiben nie mitgemacht, also das weiß ich nicht so genau. Weil weißt du, wie die Liturgie, haben die ja Liturgie eigentlich in Bahai?
Also ich weiß nur, Bahaitum ist eine weltweit verbreitete Religion mit 8 Millionen Anhängern und die sich den Lehren des Religionsstifters Baha'ullah berufen und nach ihm als Bahai bezeichnet werden. Ja. Sie sind im Ursprungsland Iran beheimatet. Ich kenne jemanden auch von den Bahai. Es ist einfach der anheimelnde Weltanspruch, der mich dazu bewogen hat, die mal hervorzuheben. Die katholische Kirche heißt ja eigentlich ganzheitliche Kirche. Die wollten ja auch diesen allumfassenden Anspruch, die gesamte Religionsbedürfnisse der Welt zu sortieren. Und ich bin mehr bei den Hindi, vielleicht beim Hinduismus daheim auch, weil ich mehrere Leben mittlerweile mitbekommen durfte, dass es gibt, dass du reinkarnierst. Und Reinkarnation wurde ja im Konzil zu Nicea von der katholischen Kirche ausgeschlossen. Ich muss zugeben, bei den Bahai bin ich mir jetzt nicht sicher, inwieweit die das mit der Reinkarnation halten.
Da habe ich ganz kurz was sagen. Wir haben hier einige Gäste. Jetzt ist es so, der liebe Roland Hofer hat sich heute hier auch ein bisschen vorbereitet. Er will uns ja heute was erzählen. Wenn wir jetzt nur unterbrechen, eure Fragen sind ganz wichtig. Ich meine, wir können jetzt sagen, wir machen 15 Minuten eine Frage-Antwort-Runde, aber das wird dann ausufern können. Ich denke mir, er soll doch erstmal seinen Vortrag, sage ich jetzt mal, so ein bisschen uns mitgeben, weil sonst kommen wir mit der Zeit nicht durch.
Ja, kann ich machen. Also ich finde es auch gut, ich finde es schön, wenn Leute mitreden, sehr gern. Auf die Konzilien möchte ich auf jeden Fall auch noch kommen. Das ist ein Punkt, der auf jeden Fall noch kommt. Soll ich jetzt noch ein bisschen weitermachen oder will ich das die Frage?
Ja, nein, wir begrüßen einfach mal hier noch kurz die Gäste. Das ist einmal unser Matthias, der wird auch jetzt gleich bei uns zustoßen, auch mit der Stimme. Dann haben wir den Marc, den wir gerade gehört haben. Die Clarissa ist eingestiegen, ihr Steppenpferd sind die Religion. Das weiß ich, bin einfach Micha, ist da. Ja, und ich würde sagen, wir hören dir jetzt erstmal ein bisschen zu und dann, wenn du sagst, wir machen mal einen kurzen Break für Fragen, wäre das super.
Okay, ich mach mal China noch ein bisschen durch. Und dann können wir ja gern. Also ich möchte dann unbedingt noch ein Palamas und Maximus Confessor gehen. Die zwei möchte ich unbedingt noch reinbringen, weil die, wenn man theologisch denkt, wahrscheinlich die besten sind. Aber machen wir mal kurz noch das Qi, was in China noch wichtig ist, ist die Unterscheidung zwischen großen und kleinem Qi. Da gibt es nämlich diesen philosophischen Begriff, das große Qi, das ist philosophisch, Schöpfung und alles mögliche, diese ganzen geistigen Welten, was man in Indien vielleicht als feinstoffliche Materie bezeichnen würde. Und das kleine Qi bezeichnet eben die materielle Sache, den Ton, die Erde, das, was rauskommt. Aber interessant ist eben, dass der chinesische Begriff Qi so umfassend ist, dass er alles beschreibt, die Materie. Wir haben sehr viele Begriffe. Wir reden von Aura, wir reden von Materie, Substanz, Akzidenz. Wir haben eine ganze Philosophietradition mit diesen Unterscheidungen. In China ist das alles ein Wort. Qi. Das ist Substanz, das ist Materie, das ist Akzidenz, das ist Wasser, das ist Luft, das ist eigentlich alles. Inklusive Gebet und Geist und eben auch Rede und Wort. Deswegen gibt es verschiedene Kategorien von Qi. Und ich habe jetzt eben nur da das Qi-Qi rausgegriffen, weil eben das Wort ist und ich da eben vorhatte oder vorhab, da durch die Religionen mit dem Wort durchzuspazieren, weil das etwas ist, was man mit Quellen belegen kann. Hier können wir, ein bisschen wie die Bahai, eine Verbindung zwischen allen Religionen herstellen, ja, auf Quellen basierend. Wichtig finde ich noch Konfuzius in Lao-Tse zu erwähnen in China, weil vor allem das laozeische südliche Blütenland, also jetzt nicht unbedingt das Tao Te King, das ist wahrscheinlich auch sehr bekannt, ist die Quelle vom Yin-Yang, damit liegt ja die Dualität drinnen. Die finden wir im I Ching schon, in dem alten Buch. Das I Ching, habe ich ursprünglich gedacht, muss auch sehr viel mit Energie zu tun haben, aber ich glaube, dass das ganze Buch ein einziges Energiebuch ist, wo alle Situationen vom Geburt bis Tod drinnen sind im I Ching. Darum spricht das gar nicht so sehr von Energie, weil da müsstest du in jedem Satz das einbauen. Der Begriff Qi kommt da lustigerweise gar nicht vor. Das habe ich auch fast, da war ich etwas, war faszinierend. Sehr wohl kommt er bei Lao Tse vor und dort ist etwas wichtig, was man auch in allen, deswegen wird das Chinesische auch so hervorgehoben, subjektiv ist das Ganze. Wir denken, wenn wir an Physik denken, immer objektiv. Ja, Apfel hat 10 Decker, ich brauche 10 Decker Mehl fürs, also die materielle Denkwelt physikalisch ist objektiv messbar. Das ist die spirituelle Physik nicht. Und das kann man am besten bei Lao Tse im südlichen Blütenland lesen. Ja, da kann ich eigentlich, hätte ich raussuchen sollen, wenn ich es so betone. Aber da könntest das Buch ist von vorn bis hinten voll damit. Eigentlich, das ist dumm, ich hätte mal, nehmst das südliche Blütenland von Lao Tse her, schlagst das irgendwo auf und ihr werdet merken, die Erfahrung ist physikalisch und subjektiv. Jetzt habe ich selber einen Mangel entdeckt, wenn ich ein Zitat rausholen sollen. Das ist eigentlich der einzige Unterschied zwischen Lao Tse und Konfuzius. Und sonst ist das gleiche Qi. Die reden vom selben Energie, es gibt dieselben Begriffe, dieselben Kategorien, es ist alles dasselbe. Und natürlich auch das Wort. Ja. Aber im Print, dass der Unterschied ist die Subjektivität. Während Konfuzius eher politisch, gesellschaftlich, also soziologisch vorgeht und man dort auch die Energien am soziologischen Sinn finden kann, kann man das bei Lao Tse subjektiv, also den Individualismus. Und da haben wir eigentlich den Spiegel des Westens in den uralten chinesischen Traditionen in einer subjektiven Spiritualität, die physikalisch ist. Deswegen bin ich ein bisschen fasziniert von diesen chinesischen Dingen. Ah, da wird es irgendwann eine sehr gute Quelle geben. Wenn da mein Freund mal fertig ist, kann ich das sehr empfehlen, aber da sind wir noch nicht so weit. Jetzt käme ich zur Kirchengeschichte, Basileus von Caesarea und die Theologie und dann die Orthodoxie. Das wäre ein guter Punkt, jetzt einmal zu unterbrechen, wenn es wollt. Hat jemand bis dahin irgendwas zu sagen?
Ja, dann rufen wir doch mal. Ja, der Marc will was sagen. Noch wer? Okay, Marc, guten Abend.
Könnten Sie noch mal kurz konkretisieren, die letzte Anmerkung?
Über Lao Tse konkretisieren. Ja, das Problem ist, dass ich ausgerechnet da kein Zitat rausgeholt habe.
Ich kenne aus dem Talmud und als chinesisches Sprichwort, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Taten, Taten, denn sie werden dein Charakter und die Wirklichkeit.
Also zunächst werden sie Worte, die Worte werden Taten, die Taten werden Gewohnheiten, Gewohnheiten werden zu deinem Charakter. Ja, danke, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, das ist genau ein so ein Ding. Da sind auch wirklich mehr, danke, das war echt eine Hilfe jetzt. Das ist fast so wie das Aura-System im Chakra. Du hast Gedanken, du hast Gewohnheiten, das haben wir jetzt im Chakra-System nicht, aber das ist das, was sich in Energiestrukturen bildet, was dann entweder zu Gesundheit oder zu Krankheit führt. Das sind unsere Gewohnheiten, die dringen ja auch in die Aura ein. Oder du was haben wir, Gedanken, Worte, Taten, Gewohnheiten und dann Charakter. Also es ist wirklich ein schöner Durchlauf, der die verschiedenen Ebenen zeigt. Und ich glaube, sagen zu können, dass jeder dieser Schritte, jetzt auch bei Lao Tse, danke für das Zitat, physikalische Ebenen beinhaltet. Das sind physikalisch messbare Frequenzen. Wenn du etwas sagst, das ist alleine noch nicht so stark in der Frequenz, wie wenn du es öfter sagst, wird die Frequenz stärker. Vermutlich dann auch höher. Da gibt's, glaube ich, noch, ich kenne keine Messungen diesbezüglich. Ja. Wenn du daraus eine Handlung setzt, ist viel mehr Energie drinnen, ja, und sicherlich eine physikalisch messbare Energie. Wenn du daraus eine Gewohnheit machst, weiß ich nicht, ich würde jetzt spontan meinen, dass das die Frequenz vielleicht sogar sinkt, weil da braucht man immer so viel Energie dafür. Ja. Aber das ist dann viel stärker in den Farben der Aura verankert. Das wird dann viel mehr zu deinem Eigentum. Es ändert sich also die Qualität mit der Zeit auch. Und dann bildet es irgendwann deinen Charakter und da musst du aufpassen. Ja. Und wenn du den, und das, da liegt auch die Freiheit drinnen in diesem Zitat, können wir auch die Freiheit finden. Weil wenn das alles schon bestimmt wäre, das geht auch gegen eine gewisse theologische Richtung, wo man immer sagt, also Augustinus und vor allem Calvin hat das dann gesagt, dass der Mensch von Beginn an für Himmel oder Hölle bestimmt ist und er weiß es nur nicht. Deswegen soll er sich anstrengen. Und sogar die meisten Calvinisten heutzutage vertreten das nicht. Das nennt man doppelte Prädestination. Aber Calvin hat es vertreten. Ja. Aber wenn man sich Laute anschaut und diese, da steckt immer implizit auch drinnen die Entscheidung. Du entscheidest. Das ist extrem individuell. Das ist genau wieder zu sehen. Ja. Denn niemand sagt dir, was du denkst. Da steht nicht drin, jemand sagt dir, was du denken sollst. Der Konfuzius würdest du lesen. Der Fürst sagt dir, der Edle handelt so, dass es dem Fürsten gefällt, dass es der Familie gefällt. Bei Konfuzius ist immer Familienstruktur, Gesellschaftsstruktur, Fürstentum. Und so wie du es jetzt zitiert hast, bei Laozi immer das Subjekt, immer du. Das ist der Unterschied zwischen Laozi und Konfuzius. Oh, herzlichen Dank, das war eine große Hilfe. Sonst noch jemand, irgendwas?
Ja, ich hätte eine Hindi-Geschichte aus meinem persönlichen Erleben. Ich war in der Nacht, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich war am Hadern mit dem Leben, ich wollte nicht mehr sein. Im Traum wurde ich dann transferiert als Seele in einen Vogelkörper. Von Angeburt an habe ich dieses Leben erlebt, in einer Nacht, mit Raubkatzen und Vögeln, die mich fast geschasst haben, und ich habe 3 Nester gebaut, aus welchen dann 3 Küken entsprangen von einem fremden Paar. Und wurde im Traume als Seele gefragt, willst du wieder der sein, der du warst als Mensch? Und dann hat's hinter mir geklatscht und dann bin ich wieder mit erwacht. Also ich habe ein gesamtes Vogelleben in einer Nacht erlebt.
Würdest du sagen, dass es ist, also die besten Traumdeuter ist man meistens selber. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Ne? Es kann eine symbolische Ebene sein.
Das war wirklich.
Ja, ja. Also du würdest sagen, es war dein letztes Leben vielleicht einmal als Vogel. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass du von einem letzten Leben geträumt hast oder von einem zukünftigen. Was würdest du sagen?
Es war für meine Seele, als wäre die Zeit ausgestellt und meine Seele hat ein Vogelleben erleben dürfen in der Nacht.
Okay. Na, ist natürlich, also Zeit ist auch relativ. Der Raum ist relativ und die Zeit. Das haben wir mit dem Atomuhrenexperiment seit Einstein auch schon gehabt. Ne? Die Atomuhren gehen da oben langsamer, wenn das Flugzeug schneller geht. Das heißt, Zeit ist überbrückbar. Wenn du im Traum den Raum verlassen hast, das Hiersein zu einem anderen Raum, Dimensionsraum warst, dann müssten auch die Lebensblume gehen und die verschiedenen Räume. Allerdings habe ich noch, ich kenne da mal eine Definition, wie man diese Räume aufteilt. Da hätte ich gerne eine, wenn da jemand was weiß. Es ist nur klar, dass es verschiedene Räume geben muss. Raum der Toten, Raum der Seelenfamilien oder auch zeitlosen Raum und auch raumlosen Ort. Sonst wären intergalaktische Reisen nicht möglich. Solche Dinge brauchen wir in der Struktur des Universums. Sonst kommen wir da nicht vorwärts. Das heißt, du warst scheinbar in einem zeitlosen Raum oder in einem von unserer Zeit mindestens unabhängigen Raum, in dem die Zeit anders vergangen ist. So dass sich offensichtlich in einer irdischen Nacht ein Vogelleben ausgeht. Das ist physikalisch absolut kein Problem, wenn man ein multidimensionales Universum annimmt. Was wir natürlich in unserem physikalischen Modell sogar schon länger haben. Wir haben bis jetzt 11 Dimensionen, können wir glaube ich berechnen. Ne? Da scheiden sich auch die Geister. Die einen sagen 11, die anderen 12 Dimensionen. 6 Dimensionen gibt es auch. Da bin ich zu wenig Physiker, um mitzurechnen, aber dass wir ich bin für die Lebensblume mit 7 Basisräumen und 12 dann im Ganzen.
Da können wir nochmal den Andreas Beutel einladen. Das ist ja Pythagoras Institut und der hat ja sich dieses Thema ganz groß auf die Nase geschrieben, sage ich jetzt mit meinen Worten, die Lebensblume. Ich werde mal ihn kontaktieren, dann werde ich dir Bescheid geben.
Da komme ich dann gerne mal dazu. Weil die symbolische Ebene ist mir ziemlich klar, aber wie man das dann tatsächlich, welche Räume da was sind, würde mich interessieren, was er da sagt. Und wie hast du dich entschieden bei dem Vogel? Du wolltest dann wieder Mensch werden, nehme ich an, sonst wärst du jetzt wahrscheinlich nicht hier, oder? Wie real siehst du das?
Also vor meinen Augen hat sich dann manifestiert. Die Seele hinter mir konnte das. Ich hab, also ich war tot. Die Seele vor mir sagt, hör auf zu pfeifen. Ich sag, warum? Das sagte, schau mal nach unten. Und das schaue ich nach unten, da liegt ein kleiner toter Spatz. Oder Fink war das. Fink, glaube ich. Also ich war Fink. Ich habe ja keinen Spiegel als Vogel gehabt. Und auch kein Wörterbuch. Und dann sagt er zu mir, schau mal auf dein Nest. Dein Nest war es leer. Und ich, wieso? Schau mal drauf. Und da hat er mir wie in Video in Zeitraffer gezeigt, ein fremdes Vogelpaar bevölkert dieses Nest und macht drei neue Ichis, die sich in der Materie, das ist Konzept, die Erde aus gewissem Verständnis, nur ein Konzept, in die du eintauchst und dich das Ich einbildest. Und dann hat dieses fremde Ehepaar, Vogelpaar, drei Küken ausgegeben. Und die haben sich das ganze Leben eingebildet, eigentlich zu sein, und haben gekämpft um ihr Leben. Und da habe ich geweint vor Freude. Ja, und dann bin ich wieder nahe.
Dankeschön für deine Geschichte und Ehrlichkeit. Danke. Ja, ich würde sagen, entweder eine Musikpause, die haben wir verdient, weil wir müssen mal versuchen, wir sollten versuchen, nicht müssen, den Faden wieder aufzunehmen, denn der Roland Hofer hat heute noch einiges noch vorbereitet, glaube ich. Der Michael ist da. Michael?
Ja, guten Abend. Ich hätte vor uns eingeworfen, will natürlich den Fluss nicht stören vom Herrn Hofer. Am Anfang war das Wort. Wer sprach das Wort? Das ist bestimmt mal eine interessante Überlegung wert. Weil wenn jemand das Wort sprach, dann war nicht am Anfang das Wort. Nur mal so als Überlegung. Aber gerne lasse ich mich da irgendwie führen. Bitte.
Ja, wo ist er jetzt hin? Moment, ja, da ist er. Roland? Da kommt jetzt.
Ach, Moment, jetzt. Ich glaube, da habe ich die falsche Taste erwischt. Entschuldigung. Jetzt hört sie mich wieder, oder?
Ja.
Gut. Da gehe ich gern drauf ein. Ist eine interessante Sache. Ich habe jetzt ein bisschen lachen müssen. Ich habe die falsche Taste erwischt im Lachen. Weil es ist tatsächlich ein großer Bogen. Da muss ich auf Platon verweisen und den Demiurgen. Ist auch eine alte Sache im Prinzip. Das muss ich auch schon mal gehabt. Also bei Platon ist ja der Schöpfer nicht Gott, sondern eigentlich ein Demiurg. Demiurg ist griechisch und heißt Handwerksmeister. Also eigentlich ist das auch nur ein Handlanger. Jetzt habe ich einmal in meiner Forschung auch das türkische Buch des Lebens kennengelernt. Mich da in München mit so einer Dame getroffen und die zeichnete auf einem Blatt Papier, so DIN A4, so eine Schlange. Eine Schlaufe, dann wieder weiter ein kleiner Kreis, noch eine Schlaufe und wieder halb so Halbkreis, noch eine Schlaufe. Am Schluss waren da 20 Schlaufen. Und ich frage sie dann so, was ist denn das? Ja? Ja, das ist die Universumswiese. Ne? Jede Schlaufe ist ein Universum. So, aha, okay. Ja, und was ist da hinten? Da war nämlich so halbding leer. Ne? Ja, da ist jetzt die Wiese B. Ne? Die wird jetzt gerade gebaut. Ich weiß nicht, wer die bauen kann, das hat sie mir nicht gesagt. Aber die Idee ist, und die finde ich eigentlich ziemlich cool, weil das trifft sich mit Tom Campbell auch. Weil der sagt ja, dass er in mehreren Universen schon war. Tom Campbell, ich glaube, wir hatten auch letztes Mal. Ist einer dieser Dimensionsreisenden. Es gibt außerkörperliche Erfahrungen. Und wir haben Menschen, die mindestens behaupten, dass sie in verschiedenen Universen waren. Tom Campbell, Kritiker Goe und so. Also kann es durchaus sein, dass es diese Universumswiese wirklich gibt und scheinbar jedes Universum seinen eigenen Schöpfer hat. Das wiederum jetzt wieder heißen, dass keiner von diesen Schöpfern Gott ist. Damit hätte Platon recht. Ja? Anscheinend ist der Schöpfer des Universums und damit auch unseres Universums auch nur ein Handwerksmeister. Ich habe mir mal ein Bild überlegt, weil Tom Campbell auch sagt, ja, also in anderen Universen gelten andere physikalische Gesetze. Wir haben schon über die Aura gesprochen und da müssten wir jetzt in die griechische Philosophie weiter hinein. Pythagoras hat ja auch die Sphären, es gibt ja auch Planetenklänge, ja, auf Saiten umgelegt, damit quasi die Musik erfunden. Und die Abstände sind ja auch spezifisch, also da gibt's bis hin zum Klavier dann, bis wir ein Klavier draus gemacht haben, wo wir jetzt eben 7 weiße Tasten und 5 schwarze haben. Jetzt müsste ich nur voll, also jetzt denkt sich mal Folgendes. Stellt sich eine Klaviertaste vor, ja? 7 weiße, 5 schwarze Tasten. Okay, da fehlen 2. Vom dritten auf den vierten Ton fehlt eine schwarze Taste. Und vom siebten auf den achten fehlt auch eine schwarze Taste. Also wenn man wieder aufs C geht, ist es dann die achte Taste. Fängt wieder von vorne an. Da fehlen 2 Tasten. Und ich glaube, das kann ich nur im Bild sagen, dass das die Grundlage für unsere physikalischen Gesetze ist. Das sind eigentlich Töne. Und wahrscheinlich gibt es auf dieser Universumswiefe in irgendeiner anderen Schlaufen ein Universum, das vielleicht 14 Tasten hat, wo es 7 schwarze Tasten gibt, weil es eben andere physikalische Gesetze gibt. Wenn wir das entschlüsseln könnten, hätten wir vermutlich die Grundlagen für die physikalischen Gesetze des Universums, dessen Spuren wir ja in den Religionen heute suchen. Wir suchen die Spuren der physikalischen Gesetze, die letztlich an den Tönen hängen, die letztlich die Struktur bilden. Ja? Also, ich kann dir nur Platon zitieren und das Klavierbild daherbringen, aber ich finde das Klavier sehr schön. Es gibt vielleicht ein Universum, wo es überhaupt nur 6 Töne gibt und 4 schwarze Tasten.
Super. Ungefähr. Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt eine Musikpause. Wir haben 3 Lieder. Roland, bis 23 Uhr heute?
Ich glaube nicht. Ich habe jetzt nicht mehr so viel wie sonst. Also das ist eben der theologische Durchlauf. Ich mache jetzt aber auf jeden Fall noch die Konzilgeschichte, das hatten wir schon zum Teil, und die Orthodoxie. Ich glaube, 10 Uhr ist es schon. Aber wenn wir noch natürlich mehr Fragen oder so haben, also ich kann gern bis 11 Uhr auch, Zeit habe ich schon.
Ja, dann würde ich das sagen, lassen wir das mal offen. Ich würde jetzt trotzdem eine Musikpause machen. Die Stunde ist schon rum, 3 Lieder. Ja, zu jeder Stunde wäre super, gell?
Passt.
Das machen wir jetzt und liebe Zuhörer, und ihr dürft einsteigen, anrufen, Telefon Österreich Festnetztelefon, Landesvorwahl 0043 720 518 19 und die 7. Und der Außenchat ist auch für euch geöffnet. So, nun Player freigeschalten. Momento. Wo ist er? Da ist er. Und dann Musik ab. Und der erste Song, da haben wir Forever Young, genau. Das ist Alphaville. Viel Spaß.
Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won?
Ja, forever young, für immer jung. Ja, das wünschen wir uns irgendwie. Ja, heute reden wir über die Zeit, heute reden wir über Religion, über Chakren, Energiefluss und Universum, Gott, mehrere Götter im Universum, ein Gott, über Gott. Ja, aber für immer jung, ne? Vielleicht sind wir immer nur jung, weil Zeit ist ja relativ. Na, schauen wir mal, jetzt steigen wir wieder ein. Der Roland Hofer ist bei uns, neue Wissenschaft heute das Thema. Und er hat angedeutet, dass wir bis 23 Uhr Zeit haben. Danach müssen wir die Aufnahme auch beenden, sonst wird es zu lang. Ja, und gehen wir mal ganz relaxed dran. Es ist schön, dass das Interesse heute hier gegeben ist. Auch draußen an der Homepage. Hallo nochmal da draußen. Wie gesagt, anrufen dürft ihr, mitreden und mitschreiben. Und jetzt gebe ich dem Roland mal das Mikrofon und sag viel Spaß.
Ich möchte nur ganz kurz auch auf das Lied, weil ich habe das dann spontan heute die Lied ausgesucht, aber ich habe dann auch gedacht, man kann das wirklich doppeldeutig sehen. Wenn man die Reinkarnation mit einbezieht, ist man sowieso immer jung, egal wie alt man ist. Man ist ja nur zwischendurch kurz einmal alt. Die meiste Zeit, unsere Seele ist immer gleich. Also wenn ich das auf die Seele beziehe, dann bin ich immer jung. Dann gibt es das Altern, ist nur ein Gott sei Dank gegebener Ausstieg aus der materiellen Welt. Was man allerdings auch leicht falsch verstehen kann. Viele Menschen verstehen das auf materiell und möchten dann immer jung auf der materiellen Ebene bleiben. Dann wird dieselbe Idee schwierig bis problematisch. Dann landen wir bei der Idee der künstlichen Intelligenz und bei der Verjüngung des biologischen Körpers. Aber ihr müsst nur die Materie rausnehmen. Die Seele kennt kein Alter. Die Seele ist immer jung. Das heißt, wir haben das Problem schon gelöst. Wir müssen es nur annehmen. Das ist dann aber wieder Glaubensfrage. Wobei ich denke, dass man auch das nachweisen kann. Wir kennen die Orbs. Die Orbs sind der Seelenkern vermutlich. Also die Seele ist vermutlich dieser innere Lichtkern. Und wahrscheinlich sind Orbs Seelen, die so weit gekommen sind, dass sie keine Aura mehr brauchen, sondern nur noch als Seelenkern rumschwirren. Was immer man da macht. Obwohl es gibt so viele Wesen im Universum, dass ich das nicht sicher weiß. Es gibt auch Zeugnisse von Begegnungen mit Seelen, also mit Wesen, die nur Augen sind. Das ist auch eine Inkarnationsform. Aber da, es gibt sehr abstruse Dinge. Ich bin selber noch am immer wieder staunen. Ich will jetzt ein bisschen auf die Kirche zurückgehen. Jetzt komme ich wirklich zur christlichen Theologie. Wir haben das Wichtigste, also eins, das Biblische schon gehabt zum Teil. Das ist, das kann ich jetzt wirklich nur kurz machen. Das sind vor allem diese zwei Dinge, wenn wir Energie, wie gesagt, der Grundtenor ist der, dass man die Religion als Physik betrachten sollte, alle Weltreligionen. Und in der Bibel ist es eben dieses Vayomer Elohim und Gott sprach, der, wie wir gerade hatten, eben auch nicht Gott ist, also der schon mal gar nicht. Das ist bei mir sowieso irgendein Alien, also die Elohims dürften die Anunnakis, respektive die Frielmenschen sein, deren Nachfahren jetzt in der Innererde leben. Da kann man bei Alf Jasinski in den Büchern nachlesen, diese Frielmenschen sind ganz fleißig, kriegen Kinder, sind recht gut, sind gut drauf. Aber die leben auch heute da, die sind jetzt heute ein paar Kilometer unter uns. Ich vertrete auch die Innererde, ja, also das wäre auch ein eigenes, aber darüber kann ich gar, also da muss ich selber noch so viel studieren, mit der Innererde bin ich noch nicht wirklich imstande, Fremdung zu machen. Wäre aber auch interessant, also bei Alf Jasinski, da gibt es eh schon 6 Bände. Dort leben die Elohims heute. Die sind auch irgendwann aus dem All zu uns gekommen. Manche sagen vom Sirius B. Da ist dann wieder die Geschichte. Naja, gut, der Sirius B und diese Anunnaki-Geschichte erklärt nur die weiße Rasse. Das hatten wir auch schon. Wir haben weiß, schwarz, gelb und die kommen vermutlich alle von anderen Planeten. Und wir bringen alle andere Erfahrungen mit und andere Kulturen, was wir ja in den Religionen seit langem wissen. Ne? Chinesische Kultur ist nicht indische und es ist nicht die europäische oder ägyptische. Das sind eben andere Planeten im Hintergrund, andere Erfahrungen. Aber alle mit derselben Physik, weil wir alle im selben Universum sind. Und deswegen können wir auch in den unterschiedlichen Religionen unterschiedliche Gesetze finden. Ja. Und dass der Hinweis, den wir in der Bibel haben, ist das Vayomer Elohim im Alten Testament und der Begriff Logos im Neuen Testament. Ja, Logos, das ist eben diese große Logos-Theologie des Maximus Confessor, auf die kommen wir gleich. Bevor ich aber gleich auf Maximus komme, zuerst noch die Ursprünge. Eine Theologie fällt nicht vom Himmel. Und die wird auch gebaut. Und bevor wir Theologie bauen, ist noch die Urchristengemeinde zu nennen. Also schon in der Neuen Testament, also wir kennen die Propheten, die, was weiß ich, gibt's viele, Elia zum Beispiel, der über den Fluss gegangen ist, Jesus geht übers Wasser, ne? Elisha macht das auch. Öl und Brot vermehrt Elia auch für diese Frau, die ihn beherbergt. Jesus nimmt 5 Brote und 2 Fische, Entschuldigung, und füttert damit zunächst einmal 4000 und an anderen Stelle 5000 Leute. Also das ist wieder AT&T. Hier wird immer dieselbe Geschichte erzählt. Jesus macht das gleiche wie Elia, nur halt mehr, ne? Elisha macht das Doppelte von Elia, Jesus macht gleich 10-fache oder 1000-fache. Also das steigert sich einfach, aber das Prinzip ist wieder das gleiche. Die materielle Energie des Lebensmittels wird vermehrt. Auch hier ist Energie im Spiel. Auch die Wunder erzählen uns diese Geschichten. Die Propheten haben Visionen. Wir wissen, dass man mit dem dritten Auge sehen kann. Wir haben Bilder. Wir kennen uns alle aus Träumen. Das hat uns der, also nicht wer heißt, vorhin erzählt von seinem Traum. Wir haben solche Botschaften in Träumen. Ja, es können auch Erfahrungen sein, dass wir die wirklich machen. Es können aber auch Botschaften. Es gibt auch Träume, die sind nur Botschaften. Es gibt Visionen aus der Zukunft. Wir sind mit diesen Räumen in Verbindung. Das haben wir alles bei den Propheten im AT schon. Denn im Neuen Testament die Himmelfahrt Jesu. Wir können das, wir können wirklich, die man, so wie die schwebenden Buddhisten im Tibet größtenteils, aber auch in Sri Lanka und auch gibt's auch in China. Aber größtenteils sind die in Tibet, was ich so weiß. Ist auch Jesus in den Himmel gefahren. Bitte, wenn es stimmt, hier gibt es einen Haufen Theorien, ob das überhaupt stimmt. Ja, das, da will ich jetzt nicht, also ich gehe jetzt nicht auf die verschiedenen Bibeltheorien ein, weil da werden wir wirklich immer fertig. Wir haben diese Geschichten rund um die Welt, auch das ist immer das Gleiche. Die steigern sich mit der Zeit, sind aber vom Prinzip her immer mit Chakrenaura und Äther zu erklären. Wenn du die 7 Chakren oder 8 Chakren durchgehst, die Energielehre verstehst, es ist immer dasselbe Story, immer die gleiche. Auch in der charismatischen Kirche der Urzeit, da gehen wir auf Paulus, die paulinischen Briefe, die Charismen, ne? In Korinther 12 ist es, ne? Prophetische Rede, Sprache, Sprachengebet, Erkenntnis, ne? Und das Größte in Korinther 13, die Liebe natürlich, ja? Also hier geht er auch auf die Liebe ist sogar direkt das Gesetz, ne? Liebe und Wahrheit sind die 2 Gesetze, die wahrscheinlich im ganzen Universum gelten, in allen Räumen, allen Dimensionen, während Freiheit ja nicht auf allen Planeten gilt, aber scheinbar doch ein universelles Gesetz sein muss von Zeit zu Zeit, je nachdem, auf welcher Ebene man der Frequenz man sich gerade befindet. Also auch hier, die Bibel ist wie alle heiligen Schriften, da kann ich halt mehr drüber reden, voll von diesen energetischen Erfahrungen. Unser Problem ist, kein Pfarrer auf der Welt redet von Energie. Hier kommt wieder dieser Schnitt hinein, der uns schon, ich habe es am Anfang erklärt mit den Reptos, wahrscheinlich ist hier das System, das fängt nicht im 20. Jahrhundert an, dieses System versucht schon seit Adam und Eva uns von dieser Energie abzuhalten. Und das ist das, was wir lernen müssen, dass diese Erfahrungen in der Energie uns trotzdem übermittelt worden sind. Deswegen will ich die alten Sachen nicht wegschmeißen und immer bei Null anfangen. Man kann nicht bei Null anfangen, wir haben Traditionen. Und diese Energielehre müssen wir aus den alten Schriften rauslesen lernen. Egal ob jetzt Bahai oder Islam oder Christentum müssen das oder Hinduismus, die Lehren sind da. In der charismatischen Zeit natürlich auch die Heilungen wichtig. Was heute die Charismatiker rund um die Welt machen, die Toronto-Bewegung, Loreto Emanuel und wie sie alle heißen, das sind die Wunder Jesu. Heidi Baker hat 2003 bis 2008, glaube ich, 8 Tote auferweckt, ne? Da Lahme gehen, Blinde sehen, das gibt, die biblischen Wunder gibt's alle. Pater Pio hat mehr Kranke geheilt als Jesus, ähnlich Heidi Baker. Wir haben diese Geschichten heute auch. Wir sagen Wunder dazu. Ich würde heute aus meiner heutigen Verständnis sagen, es sind Frequenzverschiebungen in der Aura, die auch materielle Wirkungen haben können und eben auch haben. Das ist dann das, was wir Wunder nennen. Aber das ist nichts anderes, als was Jesus gesagt hat, wenn ihr zu diesem Berg hingehen möchtet, wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkern, Entschuldigung, würdet ihr zu dem Berg sagen, hebe dich hinweg, und er würde es tun. Ne? Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Wir haben das alles vor der Nase. Und wenn wir lernen, es physikalisch zu verstehen, dann ist es, wie wir es bei Laozi auch hatten, Gedanke, Wort, Gewohnheit, Charakter. Wenn wir das glauben und wir das machen, dann verfestigt sich das. Dann können wir schweben, dann können wir fliegen, dann können wir, haben wir nie mehr Hunger. Wir können das alles. Wir können es nur deswegen nicht, wenn wir das schwer zu, wir haben zu wenig Glauben. Tatsächlich. Da hat Jesus recht. Es ist eine subjektive Physik. Die hängt davon ab, Vertrauen wir haben. Das ist wesentlich. Also ich fange jetzt nicht an zum Predigen, ich muss bei der Bibel mal aufpassen, weil da kann der Theologe, der ich da eigentlich bin, natürlich ewig reden. Gehen wir zu Origenes. Origenes, 3. Jahrhundert jetzt. Vater der Theologie, wahrscheinlich der größte Denker, den die Kirchengeschichte hat und darum auch einer, den ich heute erwähne, weil den will ich auch nicht missen. Den soll man bitte auch retten. Origenes hat ein Problem gehabt, der sich mit der Energie beschäftigt hat, weil bei ihm die Schöpfung negativ ist. Das originistische Konzept, das besteht darin, dass die Menschen quasi, also die höchsten Wesen sich irgendwann gegen Gott entschieden haben und darum die materielle Welt entstanden ist, aus der Ablehnung des Göttlichen. Das nennt sich Heneadenlehre bei Origenes. Ja. Und erst Maximus Confessor wird es schaffen, quasi der neue Origenes zu werden, im 6. Jahrhundert dann, und diese Beziehung für Gott als Grundlage zu sehen. Oder ich sage das gerne, also er stützt sich dabei auf Dionysius Areopagita. Da haben wir also schon drei große Namen, die wir retten können. Origenes, Dionysius Areopagita und dann Maximus Confessor natürlich, den größten Denker vermutlich. Hier ist es also so, dass die Schöpfung positiviert wird von Maximus. Ich habe es in eigenen Worten gefasst. Ist die Schöpfung entstanden, weil die Kinder Gottes sich geweigert haben, mit Gott zu spielen? Das wäre die rein originistische Variante. Oder ist sie entstanden, damit die Kinder Gottes eigene Erfahrungen machen können? Ehrlich gesagt ist mir das inzwischen wurscht. Du kannst das so annehmen, oder das ist die positive oder negative Sicht der Welt. Ich glaube nicht, dass man sich theologisch für eines entscheiden kann. Wir können, wenn wir selber mal als Schöpfer auf irgendeinem Universum drauf sitzen, vielleicht mal nachfragen, wie hat denn das eigentlich alles angefangen? Im Moment, weiß ich nicht, halte ich solche Sachen für obsolet. Was aber der Grund ist, warum ich in diese Zeit gern hineingehe, das ist nämlich die vorkonziliare Zeit. Ich bin vor Nicäa, ich bin bei Origenes, bei den Kirchenvätern. Das sind Leute, die haben vor dem ersten Konzil gedacht. Und da war das auch okay. Also es gab eine Zeit, in der das Christentum zwar Theologie verbreitet hat, aber niemand hat gesagt, das ist falsch. Es gab Ideen wie Patripassianismus, dass der Vater leidet, wenn der Sohn gekreuzigt wird. Wenn wir Auren und Äther verstehen, dann können wir sagen, natürlich leidet die Mutter mit, wenn das Kind stirbt. Diese Erfahrungen werden öfters geschildert. Das wäre Patripassianismus theologisch gesehen. Die Donatisten haben gesagt, dass das Sakrament vom Priester abhängt. Alles vor dem Konzil von Nicäa. Ich bin also wirklich in der Urkirchenzeit. Ja. Und Augustinus hat sie dann ausgeredet im großen Gespräch von 412. Und die Donatisten haben sich bekehrt. Er hat gesagt, das Sakrament muss aus sich heraus wirken. Ja? Und das tut's wahrscheinlich. Das tut's sicher auch. Sicher hat Gott durch die Haralinie, durch die Kanäle, dieses Netz des Indra, könnten wir in Indien noch dazu, man könnte so viele Sachen machen, dass das Universum mit den göttlichen Energien versorgt. Oder Stargates in Science-Fiction-Sprache. Sind diese göttlichen Energien natürlich immer da. Die wirken aus sich heraus. Aber, wie wir bei Laozi gesehen haben, dank des Zitats, das war ein kleiner, Laozi ist wichtig, muss ich mehr betonen, die Subjektivität dieser Physik, wir haben das in der Hand, ob das funktioniert oder nicht. Es liegt an uns, das ist das, was wir Glauben nennen. Deswegen ist das Religion und keine Wissenschaft gewesen so lang. Und auch wenn es eine Wissenschaft wird, wir werden den Glauben dadurch nicht los, weil es hängt immer noch von unserem Bewusstsein ab. Ja. Also das wird sich nicht ändern dadurch. Auch wenn wir eine Physik draus machen, bleibt das eine Frage, glaubst du das oder nicht? Einer, der das sehr, sehr stark gemacht hat, war, und das ist einer meiner Großen, den ich die letzten 10 Jahre, der hat mein Leben gerettet, das war der Basileus von Caesarea. Weil wenn man irgendwann am Anfang nämlich entdeckt, Jesus ist vielleicht ein Alien oder ziemlich sicher sogar, und die ganze Religion besteht nicht zuletzt aus wahrscheinlich Satanisten, Dämonen und die Energie wird geklaut, man steht knapp vom Alkoholismus, das könnt ihr mal glauben. Einer, der mich gerettet hat damals, war Basileus, weil er hat schon, ich habe früh entdecken dürfen, dass er eigentlich auf Origenes aufbauend die Energielehre ursprünglich entwickelt hat. Da gab es dann so einen Typen, der hat Anomius geheißen, ist jetzt nicht so wichtig, der hat das eben abgelehnt. Und dann schreibt Basileus und Caesarea dieses Buch Contra Anomius. Und dieses Buch wurde nie gescheit auf Deutsch übersetzt, außer von einem Pfarrer privat einmal im 18. Jahrhundert. Ihr werdet es in keiner, das ist wieder das System. Unser System verweigert diese Dinge. Die großen Kirchenväterausgaben, Pontius Christiani, die Bibliothek der Kirchenväter, sogar die griechischen Väter, nirgends. Ja, ich habe schon E-Mails geschrieben, macht's das mal, ich habe Privatleute gesucht, weil da ist die erste systematische Energie Darlegung theologisch. Und der Basileus schreibt, ich nehme jetzt auch nur ein knappes, aber ein wichtiges Zitat raus, das Wesen Gottes ist eines, seine Energien sind viele. Das ist jetzt sogar aus einem Brief, den er noch schreibt. Hier haben wir es, also knapper geht's nicht. Ja? Und das Wesen Gottes, wir kommen jetzt dann gleich zur orthodoxen Lehre, ist nicht erkennbar. Das ist auch wichtig. Egal in welche Religion wir gehen, über das Wesen Gottes können wir nichts sagen. Wenn wir Elohim, Yahweh, Krishna, Shiva reden, dann sind das nicht Götter. Deswegen habe ich das jetzt vorhin gemacht. Das sind irgendwelche Aliens von mir aus oder höherdimensionale Wesen. Sicher, die Jungfrauengeburten sind höherdimensionale Wesen, geschenkt. Aber Gott ist von denen keiner. I'm sorry, auch nicht Jesus. Meine Charismatiker würden mich jetzt schon köpfen. Ne? Aber hier steht eben auch drinnen, das Wesen Gottes ist eines und seine Energien sind viele. Von Energon Tom Poloi auf Griechisch. Und das ist das, was wir in China hatten mit den verschiedenen Qi oder mit den verschiedenen Aura-Körpern. Das sind viele Formen. Im Christentum haben wir es leider nicht so genau, deswegen sind die anderen fast da noch wichtiger. Wir kommen da nicht so direkt mit vielen, aber wir haben diese Energie gehabt. Ja? Und dann noch etwas, wo das System total zuschlägt, da wird es dann echt ein bisschen dunkel. Das berühmteste Buch von Basileus ist das Buch über den Heiligen Geist, auf Lateinisch des Spiritus Santo. Pneumatuteu, der Geist Gottes. Und da kommt der Begriff Person gar nicht vor. Der schreibt nicht ein einziges Mal von Person, sondern nur von Pronomina, also auf, um, in, zu. Und bestimmt dadurch das Wirken eben von Energien. Oder des Geistes, da schreibt er eben viel vom Geist, jetzt hat den Begriff Geist sehr stark genommen. Aber der redet hier von Physik. Unser Kirchenvater Basileus, einer der wichtigsten Väter, redet von Physik. Und jetzt kommt diese, da muss man wirklich dunkel werden, die Konziliengeschichte. Das hatten wir heute schon zum Teil. Wir haben dann die berühmte konstantinische Wende. 311 wird dann, also Konstantin, der Kaiser von Rom, hat damals die Vision gehabt, in diesem Zeichen wirst du siegen, bei der Schlacht von Mileve hat er mit der Fahne des Kreuzes gesiegt. Wer auch immer ihm diese Vision gegeben hat, das will ich jetzt nicht sagen, ich habe dazu keine Quellen, Licht oder nicht Licht, weiß ich nicht. Aber er hat dann sich dem Christentum zugewandt. Und dann entsteht eben die Idee, mehr oder weniger, man darf sagen, wie rettet man das Römische Reich? Ne? Es geht ja alles schon langsam unter. Wenn du so willst, die Juden haben ihren Wunsch erfüllt bekommen, die Römer sind langsam am Verschwinden gewesen. Und es war sicherlich eine Idee, das Römische Reich zu retten mit dem Christentum jetzt. Ne? Die römischen Götter bauen ja auf den griechischen Göttern. Die griechischen Götter waren noch da, die sind noch gelandet mit ihren UFOs. Die römischen Götter sind dann nur noch ein Spiegel. Ist übrigens auch ein interessanter Punkt, den ich noch nicht näher erklären kann. Aber die griechischen Götter hatten wir vermutlich noch tatsächlich auf dem Olymp sitzen. Die römischen nimmer. Irgendwo muss da ein Punkt sein, wo die Erde eine Frequenz erreicht hat, wo ihre Präsenz nimmer so sichtbar war. Die Pharaonen waren da, die babylonischen, die alten Götter, die sind als Gruppe vorhanden. Hinduistischen Götter. Die sind irgendwie sichtbar, die fliegen mit Wagen rum. Also jetzt mal rein von den Geschichten. Ich nehme diese Geschichten heute für real. Bei den römischen Göttern nicht mehr. Von da an setzt sich auch der Eingottglaube durch. Den gibt es zwar im Judentum eh schon länger, aber also nicht so, denn massiv wird das dann im Christentum. Ja? Das verbreitet sich dann über die ganze Welt. Und natürlich später dann im Islam, wissen wir eh. Und beginnen tut das eigentlich mit der Konziliengeschichte. Der große Erfolg des Christentums beginnt, als Konstantin 311 dann das Christentum akzeptiert. Und von 311 bis 325 ist es eigentlich das, was es sein soll. Eine anerkannte Religion mit freiem Denken, ohne Beschränkungen, die sich wirklich entwickeln kann. In diesen, ja, ein bisschen über 10 Jahren, was war es jetzt, 311 bis 325, das sind 14 Jahre, ne? Hat nicht lang gedauert. Ne? Alle guten religiösen Ideen sterben früh. 325 kommt dann das erste Konzil von Nicea und dann kommt diese verrückte Idee, ich will es jetzt im Detail, das wäre jetzt wieder eine ewig lange Geschichte, gar nicht so lang machen, die Grundidee zwischen wahr und falsch zu entscheiden. Ich habe jetzt schon erwähnt, Donatisten, Patripassianisten, das sind Leute, die Fehlermeldung, hört sie mich schon, oder?
Wunderbar.
Hallo. Gut, nein, mein Computer bringt eine Fehlermeldung. Pardon, technisches Ding. Mach jetzt hier zu. Okay, egal. Konstantinische Wende, ja. Die Idee am Konzil, wahr und falsch zu entscheiden, das war meines Erachtens, und da bin ich auch nicht der Erste, der das sagt, der große Fehler der Kirche. Oder der große Sieg des Systems, der Kabale, der Dunkelkräfte oder was auch immer. Mit dieser Idee, konziliar zu entscheiden, was richtig und was falsch ist, hat die Kirche wahrscheinlich den größten Fehler gemacht, den sie was machen könnte. Also wenn ich heute nochmal anfange, ich würde die Dogmatik, das was rauskommt, nennt man in der Kirche Dogmatik. Und das ist die fixe Entscheidung, was richtig und was falsch ist. Und dann kann man dann richtig sagen, ja, von nun an ging es bergab. Ne? Viele Kirchen haben tatsächlich, Freikirchen sagen das bis heute oft, einmal in Amerika kann man das oft hören, da, ich habe das früher immer bekämpft, ja, aber es stimmt. Da bin ich sogar Protestant. Auch wenn Luther und die ganzen Protestanten von Energie relativ wenig Ahnung haben, die sehen die Beziehung zum Heiligen Geist noch viel persönlicher. Hier kommen wir mit der Subjektivität der Aura, den Aura-Beziehungen oder der Subjektivität eines Laozi am weitesten noch. Luther sagt das von der Beziehung mit dem Heiligen Geist als Person, ganz explizit. Und das ist, Entschuldigung, das ist der größte Blödsinn. Ich weiß, dass die orthodoxe Kirche auch, wir kommen jetzt dann langsam zur orthodoxen Entwicklung, weil im Westen ist es dann die Person. Im Westen haben wir von jetzt an, vom Konzil von Nicea und dann Konstantinopel, der Heilige Geist ist in Konstantinopel 381 definiert worden. Wir haben nicht einmal die Dokumente mehr von diesem Konzil, der Original. Ja? Auch die sind verschwunden. Wahrscheinlich würden wir da auch irgendwas von Energie finden, aber das kann ich gar nicht sagen, weil die Dokumente gibt es nicht. Mir hat auch wieder mal irgendjemand gedacht, dass wir uns das nicht sagen will. Also man sieht, und das will ich eben sagen, die Verschwörung fängt nicht beim UFO und von Roswell an, sondern das Ganze hat ein bisschen den Sinn zu sagen, das ist viel, viel älter. Und in der Kirchengeschichte kann man es ganz klar sehen. Der Geist wird als Person definiert. Und darum glaube ich, dass wir, wenn wir hier von Person auf Energie umschalten, haben wir es geknackt. Weil eigentlich geht es nur um das. Weil Gott bleibt über, weil irgendeiner muss die Schöpfer, und wenn es eine Universumswiese mit, was weiß ich, 5000 Universen ist, ich habe sie nicht gezählt, mir ist nicht bewusst, dass ich schon mal dort war. Auch gut, irgendwo wird es dann irgendwo Gott geben, der dann die Schöpfer instruiert von mir aus. Du kannst aber über Gott nicht viel sagen, weil alle Bilder, die wir von Gott haben, nicht Gott sind. Ihr merkt, ich werde schneller im Reden. Ich will dann zum Maximus Confessor kommen. Aber noch kurz, weil das ist der Knackpunkt. Wenn wir lernen, unseren Geist als Energie zu sehen, dann können wir sogar die orthodoxe Kirche überholen. Ich werde jetzt gleich dann sagen, dass die orthodoxe Kirche die einzige ist, die eine Energietheologie hat im christlichen Raum. Hier gibt es eine offizielle christliche Lehre im Jahr 1351 definiert unter Gregorius Palamas. Das ist die eine, die wir offiziell, wenn du offiziell dich aufs Christentum beziehen willst und von Energie reden willst, kannst du das nur in der orthodoxen Kirche. Das möchte ich jedem raten, der mit Christen in der Umgebung zu tun hat, und wir sind bitteschön in Westeuropa, hier gibt es einen Haufen Christen. Redet vom Palamas, redet von den göttlichen Energien, bevor ihr mit Konfuzius, Laozi und, kannst du machen, aber erklär einem Christen bitte, mein Auftrag für heute, für alle, die hier zuhören, jeden Christen, Pfarrer und den du triffst, frag ihn, wer Palamas war. In 90% der Fälle wird er keine Ahnung haben, außer er ist vielleicht orthodox. Und dann kannst du ihm erklären, dieser Gregorius Palamas hat im 14. Jahrhundert es durchgesetzt, dass das, was wir, also die Menschheit, der Erde, das Universum, von Gott empfangen kann, es geht gar nicht anders, nur ausschließlich die göttlichen Energien sind. Nichts mit Heiligen Geist. Palamas hat das theologisch so gelöst, damit er nicht gleich einen Weltkrieg auslöst, hat er den Geist, den Vater und den Sohn quasi in einen Topf hineingetan, ne? Deckel drauf, und was wir sie kriegen, ist die Energie. Ne? Wenn man das jetzt mit einem Kaffee oder mit einem Tee vergleicht, mache ich gern, sage ich immer, Tee, Wasser und Zucker, und also Tee, Zucker und Wasser. Ne? Jedenfalls drei ins Heferl hinein, aufkochen, und das, was du kriegst, ist die Wärme. Den Tee kriegst du nicht. Den trinken sie außerhalb des Universums. Wir kriegen die Wärme ab, die göttlichen Energien. Das ist ein offizielles, ganz legitim, 1351 definiertes Konstrukt, eine Entdeckung vom Heiligen Geist sicher geführt, von Gregorius Palamas. In der orthodoxen Kirche, im orthodoxen Synod aufgenommen. Und das will ich betonen. Das war ein bisschen der Ursprung, warum ich das heute gemacht habe. Und deswegen auch den langen Vorlauf, weil es ist natürlich nicht die einzige. Die anderen sind sogar besser als mir. Natürlich kann ich in Indien und in China mehr finden, was das wirklich heißt. Aber wir haben es wenigstens. Und das bitte müssen die Christen langsam begreifen. Auch meine charismatischen Brüder und Schwestern, sollte einer davon zuhören, wenn du den Heiligen Geist spürst, hörst, siehst, sonst irgendwas. Ja, habe ich auch, kenne ich auch. Aber das ist Energie. Das ist eine physikalisch messbare Energie, die hat ein Gewicht, die hat eine Frequenz, die hat eine Farbe. Und einen Ton hat es wahrscheinlich auch. Und das ist es, was wir lernen müssen. Wir haben diese Gruppen, wir haben das. Und der Theologe, den will ich jetzt schon noch auch sagen, ist eben nicht Gregorius Palamas. Der ist tatsächlich ein Mönch am Berg Athos, ein sehr braver Mönch, halt sehr heilig. Deswegen hat er das wahrscheinlich durchkriegt. Seine Energie war so hoch, den konnte niemand angreifen. Der tatsächliche Vordenker dazu ist jetzt Maximus Confessor. Von dem bringe ich jetzt noch ein paar Zitate, weil wenn man das schon mit Quellen und so macht, dann machen wir das gründlich. Der hat das eigentlich entwickelt. Von ihm stammt die Energietheologie. Der hat Basileus von Caesarea aufgegriffen. Basileus arbeitet mit Origenes und der natürlich mit der Bibel. Und das hatten wir jetzt alles schon. Ein Zitat von Maximus wäre jetzt folgendes. Denn aus den Energien wird das Ausmaß der Teilerkenntnis erkannt. Die Erkenntnis bezüglich des Wesens und der Hypostase bleibt wie allen Engeln und Menschen unzugänglich und wird in nichts und von niemandem erkannt. Also das ist jetzt Originalzitat Maximus und das ist die zentrale Aussage zusammengefasst. Teilerkenntnis bezieht sich hier auf Paulus. Stückwerk ist unser Erkennen und Stückwerk unser prophetisches Reden. Ne? Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Das ist der Korintherbrief, das Hohelied der Liebe, Kapitel 13. Ne? Darauf bezieht sich die Teilerkenntnis, ne? Die Erkenntnis bezüglich des Wesens, das ist natürlich das Wesen Gottes, ne? Und der Hypostase. Hypostase, das sind bitteschön Vater, Sohn, Heiliger Geist, Gott in drei Hypostasen, bleibt wie allen Engeln und Menschen, das ist recht lustig. Engeln und Menschen könnte man hier als Alien und Menschen bezeichnen, kommt das Gleiche raus. Er sagt Engel, wenn die Plejaden wirklich unsere Engel sind, dann sind die Engel tatsächlich Aliens. In den Innerirdischen sind sie Seraphim. Die UFO-Nachrichten sagen einmal was von den Santinern, die sich als unsere, also wir haben viele Zeugnisse von Leuten, die sagen, sie kennen unsere Engel, die fliegen mit UFOs, ne? Schöne Geschichten. Darüber möchte ich mal eine Sendung machen, über die verschiedenen Alien-Geschichten. Darüber mache ich, das könntest du mal von mir haben. Wie allen Engel und Menschen unzugänglich und wird in nichts und von niemandem erkannt. Und das ist eben orthodoxe Lehre. Das Wesen Gottes ist unzugänglich. Nichts und niemand kann das Wesen Gottes erkennen. Also das könnte es jeden Pfarrer, jeden Christen der Welt hinknallen. Er muss drüber nachdenken. Er kann es negieren, aber er kann nicht leugnen, dass es eine offizielle Lehre ist. Noch ein zweites Zitat da. Es ist ein bisschen komplexer. Ich zitiere wieder. Wenn folglich jede nach dem wahren Wort göttliche Energie, Gott ungeteilt und ganz durch sich selbst, in jedem nach dem jeweiligen Logos anzeigt, wer vermag genau zu begreifen und zu sagen, wie Gott in allem gemeinsam ganz und gar und in jedem Einzelnen der Seienden wie im Besonderen geteilt und unteilbar ist? Ohne die Identität des jeweilig Seienden und ohne das eigene Prinzip der Einfachheit und Unteilbarkeit des eigenen Wesens aufzuheben. Ich habe jetzt ein bisschen komplexer, ich glaube eben zu viele Zitate, weil mir gedacht, bringt es jetzt nicht, ich habe das noch genommen, weil da ist wieder die Individualität drinnen, die Identität des jeweiligen Seienden, das besteht die Individualität dieser Physik. Wir reden hier von einer subjektiven Physik, nicht objektiv. Es gibt eine objektive Grundlage, aber die dürfte so objektiv sein wie die Töne am Klavier, wirklich, ja. Und daraus kann man dann seine subjektive Melodie machen. Und die ist wirklich sehr subjektiv, ja. Die göttliche Energie ist ungeteilt im jeweiligen Logos. Das würde also heißen, in jedem Wort, wenn es ein göttliches Wort ist, ist die ganze Energie Gottes drin. Das ist im Prinzip die Vorwegnahme der Transsubstantiationslehre, dass in der Eucharistie in jedem Stück der ganze Jesus drinnen ist oder eben die ganze göttliche Energie. Es gibt nur eine Form von, also der Ton ist immer ein ganzer Ton, ob er jetzt laut oder leise ist. Der Ton ist immer einen halben Ton gibt's nicht. Ja? Es gibt verschiedene Tonhöhen, verschiedene Tonfrequenzen, aber ein Ton ist immer ein Ton. Du kannst keinen halben Ton spielen. Du kannst einen Halbton spielen, das ist ein Halbton höher, aber es ist immer noch auch ein Halbton höher als ein ganzer Ton. Ne? Also der Ton als Ton ist immer ganz. Das wäre die Ungeteiltheit der Energien, ja, je nach Logos, also je nach Ton, wenn man so will. Ja, und wie das genau funktioniert, das traut sich Maximus auch nicht sagen. Wer vermag das genau zu begreifen? Wie Gott in jedem und allem Seienden ungeteilt sein kann, ohne dass man eben die Identität aufgibt. Das ist ein schönes, altes Prinzip, auf dem unsere Kultur basiert, nämlich die das Subjekt als Ebenbild Gottes. Im Prinzip steckt da auch die Ebenbildlichkeit Gottes drinnen, die wir wieder von der Genesis eigentlich schon kennen. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ne? also Genesis 1, 26, glaube ich. Ja, das sind Maximus-Zitate. Also ich wiederhole noch einmal, wenn ihr einen Christen auf der Straße trefft und irgendwie auf Gespräch kommt, bitte bringt die Energie. Bringt die Energie zur Sprache, macht irgendwas, redet von der Aura, vom Heiligen Geist, von Wurscht. Bringt die Energie und versucht ihm zu erzählen, dass das Energie ist. Wenn er zuhört, ist gut. Wenn nicht, könnt ihr auf meinen Kanal schicken oder auch nicht. Wenn manche verkraften die Aliens nicht. Ich habe meine Freundin so verloren, weil die hat die Aliens nicht verkraftet. Ihr müsst schauen, ob das der Mensch verkraftet. Bitte Vorsicht. Aber das ist eine wichtige Botschaft. Und dann, glaube ich, können wir das Christentum mit seinen guten Seiten auch in eine neue Zeit retten. Ich glaube nicht, dass es eine schlechte Religion ist. Nur wir müssen diese Energie fundiert bringen. Es nützt nichts, den Leuten zu sagen, vergiss den Blödsinn, es ist alles Physik, du musst das schon begründen. Ein guter Christ, ein guter Theologe will eine Quelle haben. Und deswegen sage ich euch, geht's auf die orthodoxe Kirche. Und wenn ihr euch nur diesen Gregorius Palamas merkt, in den ganzen offiziellen Dokumenten steht eh nichts von dem Maximus drin. Man muss ziemlich tief buddeln, um den zu finden. Die meisten, wenn überhaupt jemand irgendwas kennt, dann kennt er vielleicht mal Palamas, wenn ihr Glück habt. Den kennt keiner. Weil der ist die geschichtliche Figur. Der Theologe im Background, das könnt ihr euch merken, ihr seid auch eine Elite, auch wenn ich gar keine Eliten haben will. Weil wenn es das wisst, dann wisst es mehr als 90% der Theologen auf der Welt. Das kann ich euch schriftlich geben. Gut, das war so der Kern von der orthodoxen Theologie. Ich will noch ein bisschen was, dann schon noch Zitate von Palamas natürlich auch, aber zuerst machen wir noch Bernhard von Clairvaux. Naja, jetzt ist halb zehn schon wieder. Will zwischendurch mal jemand was sagen jetzt? Ich meine, ich bin noch nicht fertig, aber heute sind ja anscheinend viele Leute da.
Ja, fragen wir mal in der Runde. Wer möchte denn hier? Da ist der Marc einmal noch, wer? Am Mikrofon flackern?
Oder Frage von mir. Hat schon mal jemand solche Gespräche gehabt über, sagen wir mal, Esoterik allgemein, kontra Glaube? Wie läuft denn sowas ab bei euch? Wie es bei mir abläuft, weiß ich, das habe ich euch gerade gesagt, aber wie läuft es bei euch halt?
Ja, das ist individuell. Jeder Sendemacher, Referent hat so seine eigene Thematik und Sichtweisen. Da gibt es einiges bei uns im OGTalk-Archiv nachzuhören. Also das kann man gar nicht mit den Worten zusammenfassen. Ich höre das mir sehr interessiert an und es ist spannend. Und ich habe das noch nie so gehört, eine Geschichtsaufarbeitung in dieser Form. Ich finde das sehr spannend. Der Marc möchte was sagen. Ja, gerne. Ne, Marc, so, dein Mikrofon.
Ja, ich habe es mitgeschrieben. Also der Sündenfall der festen materialistischen Denkweisen hat sich ereignet in den Konzilen. Also materialistische Denkweisen insofern, es gibt es werde, wie wir sein wollen, ne? Was wir leben wollen, es werde. Dann die Annahme, es ist wahr oder falsch. Und da befindet sich ja wohl die gesamte Wahrheitsbewegung drin. Oder auch viele der Medienkonsumenten, die sagen, das ist richtig, das ist falsch. Wir sind nicht bei es werde. Ne?
Gut beobachtet. Also das im Judentum gibt es verschiedene orthodoxe, liberale Richtungen und trotzdem sagen sie alle Juden und keiner würde sagen, dass das andere komplett falsch ist. Ne? Man vertritt es halt persönlich vielleicht nicht. Ne? Es ist alles eine Richtung. Und wir unterscheiden, nein, das ist richtig, das ist falsch. Ich glaube, wir haben das gleiche Denkrichtung. Ja.
Wir tauchen in die Religion ein, nehmen den Geist aus der Rechnung, dass wir inkarnieren, das nehmen wir gar nicht wahr im täglichen Hickhack. Gott begreift man nicht. Und um wie falsch ist dann eine Vision der Welt in einem Buch festgehalten, für die Allgesamtheit, die da lebt. Also das geht ja gar nicht. Also wir können ja eine Offenbarung des Johannes ist ja nur den Autoren begreiflich. Also es kann nicht eine Blaupause sein für die ganze Welt. Das finde ich unglaublich.
Interessant, dass du gerade die Offenbarung des Johannes nimmst. Angeblich beschreibt sie ja das Ende der Zeit. Es gibt mehrere Stimmen, die sagen, wir sind, also dieser gibt die Theorie, dass das Johannes und hat Plausibilität, fix, das kann ich dazu nicht sagen, aber es wäre möglich, dass das jetzt ist, dass dieses 2012 die Wende, wo ja die Erde die galaktische Sonne umkreist hat, also ein Zyklus, Zeit hat ja auch Zyklen, David Wilcock habe ich schon öfters zitiert, 11 Jahre, 7 Jahre, 539 Jahre, 700 irgendwas, 1260 Jahre und diesen 25.000-Jahr-Zyklus, den die meisten kennen. Und dann eben 2012 ein Zyklus, der 250 Millionen Jahre gegangen ist. Also ich wiederhole, der 2012 geht ein Zyklus zu Ende, der 250 Millionen Jahre gedauert hat. Da kommen wir mit 25.000 lang nicht hin. Und viele sagen, dass das Ende, von dem die Bibel in der Johannes-Offenbarung schreibt, dieses Jahr 2012 gewesen sein soll. Und natürlich bei 250 Millionen Jahren, auf ein paar mehr oder weniger, kommt es jetzt da nicht an. Das ist jetzt kein Wecker, der jetzt auf Punkt genau geht, sondern es gibt Zeitfenster. Wenn wir in diesem Zeitfenster den Aufstieg schaffen, dann kommt die Erde eben in die, wie heißt das, vierte, haben wir schon, fünfte Dimension, ne? Wo die Innererde ja anscheinend schon lang ist. Und wenn wir es nicht schaffen, dann eben nicht. Ne? Dann gibt es einen Teil, der angeblich zu anderen Planeten gebracht wird, oder der niedere Teil, also dann wird irgendwie, die werden geteilt oder so ähnlich. Ja, das ist dann wieder sowas, das werden wir dann ja merken. Also wenn die Hälfte der Erdbevölkerung weggebracht wird, sei es jetzt die niedere oder die hohe, das kann man jedenfalls nicht übersehen. Das ist dann sicherlich ein Bereich, den muss man mitkriegen. Also das sind so die Geschichten. Aber dieses 2012 und Folgejahre, ich glaube die Zeitenwende geht von 2017 weg bis 2023 oder 25 oder so im Dreh herum, 23 wird oft genannt. Simon Park sagt das, oder da kommt immer wieder mal Kelly Cassidy auch, aber Cassidy lässt sich da auch wenig ein. Also das sind so Geschichten, wo die Johannes-Offenbarung immer wieder gesagt wird, naja, wir haben ja jetzt das, Wilcox sagt, die Zeit vom Dritten Weltkrieg ist vorbei, nach den Zeitstrukturen müsste ja nach den drei punischen Kriegen, die sich in den Weltkriegen spiegeln, es müsste ja drei Weltkriege geben, der ja auch sehr oft geplant und inszeniert worden ist, aber bis jetzt nie ausgebrochen worden ist. Wo ja gesagt wird, eben die Lichtkräfte haben gewonnen, ne? Und 2016 soll ja nach Erscheinung eine Victory of all Victories gewesen sein, wo jetzt die Zeitenwende nicht mehr aufzuhalten ist. Also auch dieses Zeugnis haben wir mindestens schon. Ne? Und dass sich die Johannes-Offenbarung mit dem neuen Himmel und der neuen Erde jetzt erfüllen muss, und zwar auf der Erde. Und das wurde erst 2016. Ne? Da wurde der Star Wars, der galaktische Krieg, anscheinend gewonnen. Ich sage immer, möge es stimmen. Ich war nicht dabei. Ich wüsste nicht, dass ich diesen galaktischen Krieg mitgemacht habe, aber Aschenadin sagt das einmal. Und mir gefallen diese Botschaften. Ich finde das schön. Und das wäre eine Variante, wie man versuchen kann, die Offenbarung in die moderne Gegenwart zu bringen. Denn, also, ja, klar gilt sie seit Jesus. Ne? Das sagt jeder. Jeder Theologe wird das sagen. Na, natürlich, die Offenbarung hat bei Jesus angefangen und wir sind halt noch nicht fertig. Ne? Und ja, wie lange es dauert, na, wer weiß das schon. Ne? Aber jetzt im Moment sind eben viele Stimmen da, die eben gerade dieses Endzeit-Dings eben ja mit diesem Wassermann-Zeitalter verbinden, mit dieser Zeitenwende, mit der Vernichtung des Systems, ne, die Trumpschen Anklagen, die 70.000, die schon begonnen haben, die Vernichtung der Kabale, die kommt jetzt alle ins Gefängnis, manche werden vielleicht auf einer galaktischen Sonne aufgelöst, verlieren dann ihre Identität, mindestens, oder lösen sich ganz auf. Ich glaube, die freie Entscheidung haben sie dann noch, das ist, glaube ich, die letzte Entscheidung, die man noch hat. Statt Hölle gibt es ja nur galaktische Sonne. Das hätte ich eigentlich Origenes bringen können. Origenes ist übrigens aus der Kirche rausgeschmissen worden, weil er die Apokatastasis-Lehre gelehrt hat. Also die Lehre, dass die Hölle irgendwann leer ist. Ne? Deswegen hat man Origenes eigentlich aus der Kirche rausgeschmissen. Und tatsächlich habe ich, das habe ich sehr amüsant gefunden, nicht nur bei Star, ich verwechsel die Stars immer, Stargate ist es das diesmal. Stargate gibt es eine Serie, da gibt es einen Höllenplaneten. Ne? Da landen sie auf irgendeinem Planeten, der ist ziemlich höllisch. Und tatsächlich habe ich dann ein paar Monate später gehört, ja, die Hölle ist eigentlich ein Planet am äußeren Rand des, jetzt Moment, Galaxie, nein, Sonnensystems. Sonnensystems. Also am unseren Sonnensystem, quasi wir schleifen unsere Hölle mit, das muss ein niedriger Planet sein. Keine Ahnung, ist das dann Pluto oder dann Nibiru oder fragt es mich nicht, das weiß ich nicht, ich habe keine Identifikation dafür. Dort sollen die niederen Wesen dann sein. Aber natürlich auf Zeit beschränkt. Die materielle Welt ist immer zeitlich beschränkt. Damit hätte Origenes natürlich recht gehabt, ne? Und die Kirchen wieder mal nicht. Das ist tatsächlich nicht der einzige Vorfall. Damit hätte also die Hölle eine zeitliche Bestimmung und keine ewige. Was natürlich jegliche Höllenpredigt, nicht nur im Mittelalter, sondern speziell zu Luthers Zeiten, was nach Reformation geführt hat, natürlich auch ad absurdum führt, ne? Gut, dazu braucht man nicht viel Theologie, das kriegt man leichter auch zusammen. Also, dass das ein Blödsinn ist, das hat der Luther auch geschafft. Und so kann man das aufschlüsseln. Ne? Ja, genug Johannes. Auf Johannes Offenbarung kann man auch ziemlich viel. Ist eines der meistkommentierten Bücher. Nicht das meist. Das meistkommentierte Buch ist das Hohelied der Liebe im Alten Testament. Aber die Johannes Offenbarung ist auch ziemlich. nicht kommentiert. Soll ich weitermachen? Beim Hohelied der Liebe im Alten Testament könnte ich zu Bernhard von Clairvaux kommen. Den will ich nämlich noch machen. Aber haben wir sonst noch jemand? Oder?
Fragen wir nochmal. Gibt es Fragen? Da ist der Matthias da. Guten Abend, Matthias.
Ja, schönen Abend in die Runde. Schön, bin ich gut einigermaßen zu hören.
Ja, man versteht dich.
Grüß dich.
Ja, also mit der Johannes-Offenbarung, was ich damals über die gehört habe, die war damals schon zu Jesu-Zeiten schon alt gewesen. Also das ist eine Überlieferung, die wirklich sehr, sehr alt sein soll. Was sagst du dazu?
Oh, da muss ich passen. Das ist mir neu. Also da habe ich nur die klassische Theologie zu bieten, von der halte ich jetzt nur noch bedingt was. Man lernt halt viele Namen und vieles wirklich. Also ich habe das klassisch gelernt, dass Johannes, der Streit ist Johannes der Täufer oder Johannes der Jünger, wahrscheinlich doch der Jünger, auf der Insel Patmos, mindestens Vertreter aus der Hasitschka, mein Lehrer, geschrieben haben soll. Natürlich ist das nicht im Widerspruch zu dem, was du sagst, denn es heißt, es wird ja dort nicht, in dieser Geschichte nicht gesagt, welche Quellen er verwendet hat. Man geht halt schon davon aus, dass es Visionen waren. Ja? Also mindestens laut meinem Lehrer Hasitschka waren das eher Visionen. Wobei der Jesuit ist und ja, man weiß nicht so genau, Jesuiten wissen immer mehr, als sie sagen. Ne? Das habe ich schon rausgekriegt. Weiß ich nicht. Aber welche Quellen würdest du sagen, woher kommt das? Ich meine, dass Jesus selber alte Quellen gekannt hat und natürlich das Judentum eine alte Quelle ist, also klar, natürlich gibt es Jesaja-Apokalypse, Daniel-Apokalypsen, also Apokalypsen gibt es viele im Alten Testament schon. Und klar ist, dass auch das Judentum nicht alleine steht. Einflüsse von Ägypten bis zum alten Horus gehen, das gesamte die Struktur der ganzen Evangelium, ja. Jesus, Kreuzigung, Tod, Auferstehung nach 3 Tagen, die 12 Jünger. Das geht auf den alten ägyptischen Gott Horus zurück, ne? Bitteschön, das ist lang vor Moses, ne? Also, allein die Struktur der Evangelien geht auf alte, da kann ich sagen, geht's auf alte Quellen zurück. Das ist aber die äußere Struktur. Teilweise auch der Inhalt, schon teilweise der Weg, die Wahrheit und das Leben war von Horus, glaube ich, bekannt. Dass das Licht der Welt ist, war von Horus bekannt. Eben 12 Jünger hat Horus auch gehabt. Also das Gesamtkonzept Neues Testament scheint ein Muster zu sein, das wir also speziell im Horus im alten Ägypten finden. Teile davon auch in anderen Religionen. Auch Krishna war eine Jungfrauengeburt, auch Horus war eine Jungfrauengeburt, Midrash war eine Jungfrauengeburt. In Griechenland ist das Midrash, der Typ, der alles in Gold verwandelt hat, was er angegriffen hat. Der Thor in Deutschland war eine Jungfrauengeburt, ne? Von einer Riesengöttin geboren. Ne? Auch die germanische Kultur hat da so Jungfrauengeschichten. Also wir finden diese Elemente überall. Speziell jetzt die Johannes-Offenbarung, ich weiß jetzt nicht, wo ich da jetzt andocken soll. Hermes des Megistos, na, der hat die geistigen Gesetze. Wo würdest du andocken? Also ich habe leider keine, da kann ich leider nicht sagen, aus welcher Tradition. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Weiß ich nicht.
Matthias kriegt das Mikrofon. Marc, du kommst auch gleich.
Ja, also das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Das habe ich mal bei irgendeiner Geschichte, das ist schon Jahre her, mal im Internet irgendwo mal was gefunden, wo es einen Hinweis gegeben hat, dass diese Aufzeichnung, also Stichwort Bibelcode und so weiter und so fort, dass das hier irgendwie auch mit Quantencomputern, wir haben da ja auch eine andere Geschichtsauffassung vom Altertum, was wir da alles so haben. Die normale Geschichtsschreibung, die geht ja nicht weiter als 6000 Jahre erstmal zurück, aber du hast eben halt die Zeitalter von 250 Millionen, zum Beispiel die ganzen Maya-Zyklen nach eben angesprochen. Also ich denke wohl, dass es dort entsprechend Aspekte in der Menschheitsgeschichte gibt, von denen wir noch nicht einmal mehr ahnen, dass es sie gegeben hat. Also da gibt es viele Sachen aus russischen Quellen, alte Texte, Sanskrit-Texte und all solche Dinge, die sehr viel älter sind als nur 6000 Jahre. Und das sind so die Quellen, von denen ich meine. Und da gab es auch irgendeinen Hinweis, den ich mal irgendwo, ich weiß nicht, ob ich das wiederfinde jetzt, wo auch jetzt die Johannes-Offenbarung, dass der Johannes selber auch diese Offenbarung von einer anderen Quelle bekommen hat, die auch sehr viel älter sein soll, als nur diese 6000 Jahre, die wir uns momentan anschauen.
Das glaube ich sofort. Also, weil du russische Texte sagst, das würde mich interessieren, welche Quellen du da hast. Wenn ich von Russisch, ich habe es ja heute angesagt, die russischen Quellen, das ist eigentlich Palamas und das ist die Maximus-Konfessor-Geschichte, weil das vor allem von der orthodoxen Kirche vertreten wird. Ich habe mich jetzt auf das hauptsächlich bezogen, weil diese Energielehre, wenn er von göttlichen Energien und Heiligen Geist spricht, das ist eben Russland, allerdings natürlich schon auch Griechenland, Rumänien, Bulgarien, dieser sogenannte Ostblock, die alte Sowjetunion und Griechenland dazu, also die orthodoxen Länder. Dort wird diese Energielehre vertreten. Das war jetzt meine Intention. Wenn es Sanskrit-Quellen in Russland gibt, die tue ich normalerweise nach Indien, Sanskrit eigentlich, aber gerne, also da würde ich gern Quellen haben. Ich kann zwar leider nicht Sanskrit, aber ich habe ein paar Freunde in Russland, vielleicht können die was übersetzen. Also russische Quellen kriege ich auf Deutsch, also das kriege ich hin. Dauert allerdings eine Weile, aber wir haben Leute in Russland, ich habe schon Leute nach Moskau geschickt, weil die Wissenschaft in Westeuropa so gefiltert ist, dass du da. Aber in Russland ist die Wissenschaft auch heute ein bisschen freier. Also in Russland kann man einiges erwarten. Ich bin auch ein großer Freund von diesen russisch-deutschen Partnerschaften, wenn sich da irgendwas tut, weil da ist Hoffnung, dass es auch wissenschaftlich weitergeht. Aber so alte
Quellen. Ja, kann ich bestätigen. Also da habe ich auch schon.
Ja, klar. Irgendwas war da jetzt noch, da wollte ich auch noch. Ach, Bibelcode, genau. Zum Bibelcode natürlich kurz. Ja, die Quelle vom Bibelcode liegt natürlich darin, dass die hebräische Sprache keine Zahlen kennt und das Hebräische gleichzeitig Buchstaben und Zahlen sind. Ja? Aleph, Bet, Dalet, Gimel und so, das ist gleichzeitig 1, 2, 3, 4, 5 und so. Und Leute wie Friedrich Weinreb, den habe ich jetzt heute nicht auf dem Programm eigentlich gehabt, aber der hat ganze Bücher geschrieben. Ja? Zeichen, Zahl, Wort, das hebräische Universum der Bibelsprache. Wo das Eins ist, da gleichzeitig Spiegel der Schöpfung, weil das Aleph ist ja eigentlich ein Schrägstrich mit Dornkern S und Dornkern S jeweils, also wie das Prozentzeichen eigentlich. Das Aleph ist eigentlich ein Prozentzeichen, nur statt Nullen sind kleine S drinnen und daraus macht man dann modern oft einmal ein X. Und das ist eigentlich, eines von diesen kleinen S ist die Schöpfung und das andere kleine S ist der Schöpfer. Ne? Darum spricht man das Aleph auch nicht, weil da Gott vorkommt und das ist nur der erste Buchstabe. Die haben so Symbolik für alle diese Buchstaben. Ne? Die ersten sind allerdings die prägnantesten. Das Bet ist dann 2. Ne? Oben ein dicker Strich, unten ein dicker Strich und mit einem kleinen Strich rechts auf der Seite verbunden. Da ist oben der Himmel, unten die Erde. Ne? Das Bet, der zweite Schöpfungstag, überhaupt generell 2. Die Dualität ist da drinnen. Die Schöpfung vom Himmel auf die Erde. Das ist die Symbolik des Zahls, der Zahl und des Buchstabens 2. Und so geht's dahin. Also das ist die hebräische Sprache, hat extrem viel Symbolik, nur in ihren Buchstaben. Und das sind eben Zahlen auch. Damit kann man natürlich wunderbar spielen und da sind auch schon Berechnungen, weil das natürlich jeder Buchstabe eine Zahl ist, da kannst du alle möglichen Spielereien machen. Ich habe mich jetzt nicht damit befasst und früher nicht viel davon gehalten, aber gut, was ich früher sage, ich weiß nicht, ob das heute überhaupt dafür gilt. Manchmal schon. Ich weiß nicht. Ich habe mein Problem mit diesen Codes, weil eben das alles verfälscht worden ist. Wir hatten heute schon ein paar Mal, dass die Geschichte natürlich viel älter ist. Natürlich, also ich habe noch wenig dazu gemacht, aber ich habe einmal ein Video gedreht über, finde es bei mir auf dem YouTube-Kanal, über Atlantis, Lemuria, Mu und dann davor noch die Terra-Geschichte. Da geht eben Ascheinadin, aber auch Trinwald und Melchisedek drauf ein. Da haben wir ja einige Quellen. Und leider scheint es so zu sein, dass auch diese Quellen, auch Trinwald und Melchisedek, ähnlich wie die jüdische Kabbalah, ist auch Trinwald und Melchisedek, der von diesem Tod aus Ägypten die Zeiten aus Atlantis gehabt hat, offensichtlich ein bisschen falsch. Was jetzt gar nicht an Melchisedek liegt, also das Buch von der Lebensblume, die zwei Bände, ist auch sehr beliebt. Mindestens nach Ascheinadin ist das falsch, weil auch der Tod, naja, eben aus Atlantis stammt. Und das Problem ist eben, dass schon in Atlantis, also wir sagen gerne Anunnaki, weil das dann auch immer war, die Typen halt vom Sirius B scheinbar, die auf dem Mars ruiniert haben, sind irgendwann in Atlantis schon gelandet und haben dort schon unsere alten Quellen ruiniert. Und das betrifft die Smaragdtafeln und eben auch das Buch des Lebens oder auch die Blume des Lebens. Und deswegen sind die Quellen aus Atlantis und eben auch inklusive Tod auch nicht ganz richtig. Ja, man wird langsam, es ist ein bisschen frustrierend, weil man kann ziemlich weit zurückgehen und ist immer noch mit Lügen konfrontiert. Das reicht nicht einmal hinter Adam und Eva zu gehen. In der Mu-Zeit, ist nichts, weil das ist eine körperlose Zeit, da wohnen nur Seelen auf der Erde. Und von Lemuria habe ich persönlich noch keinerlei schriftliche Quellen gefunden. Ja, ich weiß nur, Atlantis kann man scheinbar auch nicht trauen, bei unseren Geschichtsschreibung sowieso nicht. Naja, und Lemuria habe ich nichts. Wenn jemand was von Lemuria hat, gerne. Wie alt muss eine Quelle sein, um echt zu sein? Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß nur, dass dieser Missbrauch in Atlantis beginnt. Was man auch noch sagen kann, was ich kürzlich entdeckt habe, ist, dass ja scheinbar der Untergang von Atlantis die Quelle der biblischen Sintflut bei Noah sein soll. Also jetzt bin ich wieder zurück in der Genesis Kapitel 11, ne, Buch Noah. Und dass man schon, siehst, eines kann ich noch bringen, das ist noch eine Idee. Ich kann euch noch den Asif, gibt's noch mal eine Sekunde, 2, 3, 4, das bringe ich euch jetzt mal kurz. Es gibt nämlich sehr schöne samaritanische Texte, wo man ein bisschen was finden kann von diesen alten Quellen, das ist das sogenannte Asatir. Dann habe ich noch ganz den Multi eh noch einbauen. Der Asatir ist eine Genesis, also Genesis, das erste Buch der Bibel, Erzählung, der aber also nichts mit dem zu tun hat, außer die Namen der Personen, ja. Ich bringe mal ein bisschen was von diesem Asatir. Was haben wir denn da? Zum Beispiel Adam, ne? Adam in Asatir, ne? Und er sah die Planeten, ich muss jetzt übersetzen, der Tage, und sieben waren miteinander im Streit. Das steht, der ganze Text hat mit der klassischen Bibel nichts zu tun. Da kommen keine Planeten vor. Adam ist im Asaphir ein Prophet, ja? Der, was ist das noch? Das ist das da. Adam war erschaffen am Freitag. Steht in der Bibel nicht. Henoch kommt davor, ja? Als Henoch 13 Jahre alt war, hat er das Buch der Zeichen gelernt, das Adam gegeben wurde, ja? Und da waren 24 schöne Steine, 12 für die göttlichen Favoriten und 12 für die gewählten Köpfe, die Söhne Jakobs, die Descendants auf Deutsch, die Nachfolger der Diener des hohen Gottes. Da kommt manchmal auch Gott im Plural vor. Das ist eine komplett andere Geschichte, wo man auch, wenn man will, ja, also diese drei Bücher kommen davor, Nisis, das Buch, der Zeichen. Dann ist wieder Adam, der dem Weisheit gegeben worden ist. Und Adam, bitteschön, ich zitiere Adam and he foretold the flood. Ich kann es nur auf Englisch zitieren, ich habe den englischen Text da. Adam hat die Flut vorhergesehen. Also die Flut, das ist mir jetzt eingefallen, weil Atlantis, Untergang, die Flut. Im Asaphir hat das, und das ist jetzt ein samaritanischer Text, die Samaritaner sind bitte die Gruppe, von denen Jesus, der barmherzige Samariter, ne? Die Splittergruppe der Juden, die den Tempel auf dem Mount Gerizim haben, die den Jerusalemer Tempel nicht anerkennen und sich schon relativ früh abgespalten haben, darüber schreibt das etwas Flavius schon in seinen Geschichtsbüchern, und die immer sehr eigene Tradition haben, einen eigenen Tempel, der Mount Gerizim könnte ein Stargate sein, die Stelle finde ich jetzt glaube ich nicht, aber die kommt auch da drinnen vor. Und dieses, da sind sie jetzt, in 7 Jahren lernt er die drei Bücher der Kreation. Ich glaube, damit ist Noah gemeint. Wo ist er jetzt? Und Noah ließ sich nieder auf dem Platz, auf dem Adam früher war, nach dem Tod Adams, und in 7 Jahren lernt er die drei Bücher. Die würde ich gerne mal finden, wenn jemand die drei Bücher kennt. Das Buch der Zeichen, das Buch der Astrologie oder Astronomie und das Buch der Kriege. Ja. Diese drei Bücher existieren in unserer Bibel nicht. Im Asaphir sind sie drin. Also das wären vielleicht solche alten Quellen, mit denen die Alten gelernt haben. Aber außer im Asaphir, wie gesagt, ein samaritanischer Text, der 1912, glaube ich, in der Chicago University erschienen ist, kann man im Internet downloaden. Da kann ich euch einen Internet-Link geben. Den gebe ich euch rein. Den schicke ich in Klaus. Gibt es einen direkten Link fürs Asaphir? Das ist auch mal eine ganz andere Art der Bibel. Das ist wirklich ein anderer Text. Wenn man von der Verfälschung da spricht, gibt's ja auch nicht nur die Kirchengeschichte. Es fängt nicht mal beim Konzil an. Auch im Judentum gibt's das schon. Wenn ich sage, die Verfälschung beginnt in der christlichen Zeit im Konzil, ja. Aber im Prinzip verfolgt uns das durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Ich muss halt auch irgendwo Punkte setzen, ne? Ich kann es am Konzil festmachen. Da setzt sich im Beginn setzt sich ein System im Christentum fest. Da können wir es im Christentum festmachen. Aber ich kann euch mit dem Asaphir eine biblische Quelle liefern, die gesamte Genesis auf den Kopf stellt. Den Link gebe ich euch wirklich rein. Das könnt ihr euch mal durchlesen. Wer Englisch kann, deutsche Variante gibt es davon nicht. Dieses Buch kennt fast sowieso kein Mensch. Es hat andere Freundin von mir, die darüber ein bisschen was schreiben möchte. Ich habe noch Connections zu den Theologen und die infiziere ich auch manchmal mit meinen Ideen und dann kommt sowas raus. Also die Samaritaner haben generell eine Tradition, die mit dem christlichen oder überhaupt mit dem jüdischen Denken relativ wenig zu tun hat. Die Personen sind die gleichen, ne? Aber sonst, ja, und da kommt wieder dieses Buch vor, das Buch der Kriege. Ja. Vom Beginn an der Tage der Kreation sollen es 6000 Jahre sein. Ja, das war's. Was kommt dann? Ne? Aber die 6000 Jahre hätten wir jetzt. Das ist mir aufgefallen, wenn wir das ungefähr die 6000 Jahre sind, die wir jetzt ungefähr haben, Das ist in diesem Buch Asa 4, also in dieser anderen Genesis, schon irgendwie, also das ist mindestens das 4. Jahrhundert nach Christus, wenn nicht noch älter. Wahrscheinlich, also niemand weiß genau, es gibt 500 Seiten Kommentar dazu, den habe ich nicht gelesen, ich habe nur das Asa 4, Asa 4 hat 30 Seiten. Und das Buch selber hat, glaube ich, 500 Seiten. Also darüber, die, die sich damit auskennen, schreiben viel drüber. Man kann nur sagen, dass es auch hier verschiedene Traditionen gibt, die uns einfach nicht erzählt worden sind. Samaritaner sind jetzt fürs christlich-jüdische eine solche, eine Quelle, wo man ein paar Sachen finden kann. Samaritanische Texte. Also wenn wir jetzt über Bibel und so reden. Und das, auch deswegen tue ich mir mit Bibelcode schwer, weil wenn es Bibelcode gibt, dann ist er ziemlich konstruiert. Es mag scheinen, dass der funktioniert, aber ehrlich gesagt, ich traue ja dem Text Bibel nicht einmal. Jahwe ist nicht Gott, Elohim ist nicht Gott. Das sind Aliens, die uns als Gott verkauft werden. Wenn ich Adam in Asa 4 lese, dann könnte die Planeten, die im Krieg sind, auch Alien, auch Star Wars gewesen sein. Das kann man auch so interpretieren, dass es kein Horoskop ist, was da im Kommentar steht, sondern dass es irgendwelche Star Wars Kriege waren, die er beobachtet hat vielleicht. Lässt sich machen. Ich kann da Aliens, viel leichter Aliens rein interpretieren, als wenn eine normale Bibel ist. Aber in der normalen Bibel geht's auch. Haben wir schon gehabt, Elia und Kampf von Jakob haben wir schon gehabt heute. Oder den Tempel ohne Dach von Jeremia. Ne? Gibt's so einen Tempel, den in der Jeremias Zeiten gebaut worden ist, der zweite Tempel, der hat kein Dach. Was macht der Tempel für einen Sinn, wenn der kein Dach hat? Außer es landet irgendwas. Ne? In so ein UFO-Flugzeug. Dann macht so ein Tempel Sinn, aber sonst schaut wirklich aus wie ein Flughafen. Ne? Man den Tempel aufzeichnen. Also mitten so ein Landeplatz. Wir finden diese Dinge und wir haben so viele, also eine Sicherheit aus diesen Dingen, aus den Schriften rauszunehmen. Ganz wurscht, welche heiligen Schriften das sind, das traue ich mich nicht mehr. Das habe ich mal gemacht. Früher, ja, sehr viel. Aber inzwischen würde ich sagen, das einzig sichere ist die Physik. Ist die Chemie, also eigentlich ist es Chemie. Eine natürliche Chemie, die aus den Chakren, Aura und Äthergeschichten, aus diesen kommt, wo die göttlichen Gesetze drin sind. Die sieben, oder wenn man es die fünf dazu, die göttlichen Töne, die 12 göttlichen Töne, 7 plus 5 ist 12, die wir in der Schöpfung haben, die unsere Naturgesetze bestimmen und aus denen sich diese 10 Gebote, achtfältiger Pfad, das I Ching von China ableiten. Die Handlungsrezeptionen, die uns in den verschiedenen heiligen Schriften gegeben sind, worden sind, sind nur in Anführungszeichen, sind halt die Träger von Erfahrungen, die andere Kulturen, andere Planeten mit diesen geistigen Gesetzen schon gemacht haben. Und ob man uns da immer die Netterkante erzählt hat, also unsere offiziellen Schriften, bezweifle ich inzwischen sehr. Aber schaut euch mal das Asa 4 oder Asa 4, wie heißt das hier? Oder Anfang des war. Asa 4 steht da oben im Titel. Schaut euch das Asa 4 mal an, na, da schnackelt es mit die Ohren. Also wer die Genesis kennt, könnt es gerne mal vergleichen. Ich weiß nicht, ob es da jemals Arbeit geben wird dazu. Sie überlegt sich's. Vielleicht gibt es dazu auch mal eine Doktorarbeit. Noch gibt es keine. Noch ist es ein sehr unbekanntes Buch. Eine wissenschaftliche Rezeption dazu existiert, glaube ich, nicht. Die gab es vielleicht mal in der Zwischenkriegszeit, aber bis jetzt gibt es nicht.
So, jetzt machen wir eine kurze Pause, oder? Musikpause. Die Stunde ist schon drüber.
Ach du lieber Himmel, ich habe noch gar nicht mal Palamas zitiert. Ich brauche aber noch 10 Minuten nachher, ungefähr, mindestens.
Okay. Ja, wir senden ja bis 23 Uhr, haben wir ja gesagt.
Haben wir gesagt. Na dann nochmal. Bin ich schon wieder. Ich habe gedacht, in 2 Stunden komme ich diesmal raus. Aber jetzt spiele ich mal was. Ja.
Ja, du hast einen Song wieder auf dem Plattenteller. Mal gucken, ob ich ihn aussprechen kann. Das ist Carole King. I Free the Earth Move.
Und den spielen. Carole King, I Feel the Earth Move Under My Feet. Das sind, glaube ich, 70er Jahre. Das ist ein 70er Jahre Song. Carole King wurde später Politikerin, aber war nicht sehr erfolgreich. Aber ihre Botschaft in den Liedern. Eine der besten Jazzmusikerinnen der 70er Jahre. Echt eine coole Frau. Einfach eine gute Musik.
When I see your face,
Wow, kraftvolle Stimme, I feel. Ja, Moment. I feel so us. Ja, da fühlt man aber wirklich die Stimme so richtig, wow. Möchte einen kurzen Sendehinweis geben für morgen Abend, denn da ist der Franz Miller bei uns. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, wie heute auch ein sehr wichtiges Thema ist. Draußen nochmal Hallo an die neu Zugeschalteten. Schön, dass ihr OKTalk eingeschaltet habt. Und das Thema morgen von Franz Miller ist die Erde wirklich überbevölkert? Er hat einen ausführlichen Text dazu geschrieben. Schaut euch das an, ab 20 Uhr. Und jetzt überreiche ich den Roland Hofer zum Thema Neue Wissenschaft das Mikrofon.
Ja, wir haben ja heute den Geschichtsdurchgang durch die Weltreligionen und das, was man rausnehmen kann, auch in der neuen Zeit. Zwei Theologen habe ich noch, die ich unbedingt noch bringen will, und zwar Bernhard von Clairvaux im Westen und eben den schon zitierten Gregorius Palamas im Osten. Im Westen gibt es ja nicht viel, also wenn er von Energie redet, dann kann man nicht viel machen. Aber die Quelle für die Energietheologie ist die Erfahrung. Wir haben ja schon geredet von der charismatischen Erneuerung, dass man da heute Erfahrungen hat und die Quelle, also jetzt wenn man von Bibel und Paulus und charismatischer Erneuerung der Urkirche absieht, das stirbt ja eigentlich aus im Frühmittelalter, diese ganze Erfahrungstheologie, und dann ist eigentlich lang nichts, weil da kommt die Völkerwanderungszeit, ne? Karl der Große und die Gründung Europas, diese Neugründung mehr oder weniger und Ottonen und so. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation wird in die Welt gesetzt und dann kommt plötzlich eine kleine theologische Explosion, das ist eine große, also theologisch, nämlich kommt ein Mensch und der heißt Bernhard von Clairvaux. Und der Typ ist, also niemand weiß, wie der das geschafft hat, aber der muss ein, wir haben ja leider, im 11. Jahrhundert gibt es keine Aufzeichnungen, aber man kann da auch wieder sehr schön etwas sehen. Ne? Er hat sich gestritten mit dem Gründer der quasi der systematischen Theologie, ne? Also auf den dann Thomas von Aquin aufbaut. Das war jetzt aber nicht Thomas, das war noch ein Vordenker davon, das wollte man nicht ein. Im Prinzip stehen sich hier gegenüber Bernhard von Clairvaux als Vertreter einer Erfahrungstheologie, der sagt, das, was du persönlich mitkriegst, was du persönlich erlebst, das muss die Quelle deiner Theologie sein. Das ist Bernhard von Clairvaux. Er schreibt 2000 Seiten über das Hohelied der Liebe im Alten Testament. Ja? Und das ist, ich will jetzt gar nicht groß auf das eingehen, ich will nur sagen, dass das ein ganz anderer Zugang ist als die sogenannte scholastische Theologie, ja? Für die eigentlich Thomas von Aquin der große Name ist. Der kommt dann in dieser Schule, die dann eben zur Zeit Bernhards Zeit startet. Thomas von Aquin und die Scholastik geht auf bereits bestehende Quellen zurück. Dort wird in der sogenannten Questionliteratur immer zuerst gesagt, was nicht stimmt. Also der sagt das, oder was weiß ich, es gibt keinen Gott, Begründung das und das. Und dann steht natürlich sed contra, es gibt Gott, weil, ne? Und das kann man sich dann vorstellen, ist dann halt die theologische Auseinandersetzung, weil Augustinus sagt das, Paulus sagt das und dann geht's dahin. Das ist die scholastische Literatur und die prägt bis zur Neuzeit unser wissenschaftliches Denken. Ne? Die Scholastik beginnt eigentlich die Naturwissenschaft noch. zwar noch weit weg bis da, bis zur wirklichen Naturwissenschaft, aber mindestens das Auseinandersetzen mit Wissenschaft beginnt da. Und das ist schon eine große Leistung, ja. Denn man untersucht hier Quellen. Also die Scholastik, Thomas von Aquin, ist eine Glanzleistung. Das Problem ist, da ist kein Geist, keine Energie mehr da. Nur mit Bernhard von Clairvaux und der Erfahrungstheologie kann man sagen, dass der Geist oder die Energien wirken können. Denn da muss ich mich nämlich beobachten. Ich muss eine Introspektion machen. Ob ich jetzt meine Aura beobachte oder eine Introspektion à la Bernhard von Clairvaux mache, ich habe Erfahrung als Grundlage. Das heißt, wenn ich mit der Energie arbeiten will, auf irgendeine Art spirituell, dann ist das zweite Standbein zur Energie, die Energie ist quasi der göttliche Teil, naja, und meine Erfahrungen oder die Erfahrungen der Gruppe, bei Konfuzius wäre die Gruppe wichtig, bei Lao Tzu das Individuum, ne? Die indische Aura ist wieder die physikalische Basis dafür. Die Erfahrung ist das zweite Standbein und da haben wir relativ wenig, da haben wir eigentlich nur Bernhard von Clairvaux. Und die Wirkung, da kann man es am schönsten sehen, was hat es bewirkt, dieser Bernhard? Naja, er hat die Gotik erfunden, er ist die Grundlage für die deutsche Mystik, ja. Und er hat sogar eigene, also der hat so viel gemacht, hat sogar eigene Päpste ernannt. Also Eugen III. Ist der Papst von Bernhard, man hat ihm 5-mal den Bischofshut angeboten, ja, und der hat es immer abgelehnt. Der war immer ein einfacher Mönch, der hat nie Amt und Würden gehabt, vielleicht seine Rettung. Und aus der Kliniz, also die Bewegung von Kliniz hat dann auch in der Reformation die Päpste gestellt, die dann nach Luther quasi die Kirche gerettet haben, sonst wäre es wahrscheinlich damals schon untergegangen. Hier ist also im 11. Jahrhundert mit Bernhard diese Explosion, man könnte Beginn der Gotik nennen oder eben auch der Beginn der mittelalterlichen Mystik oder auch der späteren katholischen Reform nach Luther, das geht alles auf einen Mann zurück, alles auf diesen Bernhard von Clairvaux und seine Schule, die Erfahrungstheologie. Ja. Zwar kennt jeder die Scholastik und kein Mensch Bernhard, aber tatsächlich ist es Bernhard von Clairvaux, der die Kinder gerettet hat. Zumindest nach Luther. Und eine Hildegard von Bingen, eine Mechthild von Magdeburg oder auch von Helfter oder auch, das sind alles Figuren in der Tradition des Bernhard, die natürlich ihre eigenen Erfahrungen, eben die Mystik, dann beschreiben. Und Mechthild von Magdeburg liest es das irgendwie so wie Sex mit Gott, ne? Und das sind auch Dinge, die wir nicht missen sollen. Die Mystik ist gelebte Erfahrung. Auch wenn diese Frauen, das sind größtenteils Frauen, Bernhard ist eine seltene Ausnahme als Mann, das nicht verstehen, wir da keine wissenschaftliche Beschreibung haben, wir wissen hier nichts von Aura, da schreibt keiner was von irgendwo, außer Hildegard von Bingen schon. Hildegard von Bingen schreibt in Kosmos und Welt explizit im Kapitel 32 von der Aura. Das hätte ich noch zitieren sollen, das wäre Hildegard von Bingen. Die schreibt von der Aura. Ihre Visionen sind aber auch sehr schwer zu verstehen. Die Feuerringe, die sie da hat, kann man als Hölle deuten oder als Dimensionsringe der Lebensblumen. Das bleibt offen. Da Hildegard verstehen ist eigene Wissenschaft. Wurde auch oft gemacht. Ihre Kräuter und ihre Präzepte sind sehr bekannt. Aber sie war auch eine sehr interessante Theologin. Und ihre mystischen Erfahrungen sind genial. Da kann man also auch was rausholen. Das wollte ich also auch noch erwähnen. Wenn es im Westen irgendwas gibt, weit, also nach der Erfindung der Konziliengeschichte, dann in der Erfahrungstheologie und in der Mystik. Da kann man sicher was rausholen. Und sonst die schon erwähnte Tradition, die dann in der Orthodoxie gemündet ist, Basilius von Caesarea, Dionysius Areopagita als Korrektur des negativen Origenes. Origen ist auch immer sehr wichtig. Und dann natürlich Maximus Confessor, der große Theologe. Das war jetzt die orthodoxe Linie, die ich letzte Stunde so beschrieben habe. Und vielleicht doch ein bisschen als Abschluss, weil eigentlich wollten wir halt nicht so lange machen, noch ein Zitat von dem Mann, der es geschafft hat, die Theologie als Wissenschaft immerhin offiziell zu retten, Gregorius Palamas. Das ist jetzt im 14. Jahrhundert. Dieser Mann, habe ich schon gesagt, ist am Berg Athos gewesen. Und hat im Prinzip zunächst gegen Balaam von Kalabrien, der westliche Theologe, der hingekommen ist, die Energielehre verteidigt. In den Triaden zunächst, und dann, nachdem Balaam das verboten worden ist, schon im ersten Konzil 1341, vom Kaiser von Konstantinopel und seiner Frau Anna, hat sein Schüler Akyndinus das Ganze weitergemacht, und dann entstehen diese Schriften, aus denen auch die 150 Kapitel später hervorgehen, und aus diesen 150 Kapitel des Gregorius Palamas, die man nachlesen kann in der sogenannten Philokalie, in der Gesamtausgabe, nicht in diesen Auszügen, das meiste von der Philokalie, wenn es überhaupt jemand kennt, wieder mal, sind meistens diese Auszüge, da sind immer Gebetstexte drin, schön und gut, aber ihr braucht wahrscheinlich eine Gesamtausgabe, das sind bitte schön 6 Bände, es sind so an die, 1000, 5, 6000 Seiten werden es wohl sein. Also ihr braucht eine Bibliothek mit der Gesamtausgabe der Philokalie, um dann im vierten Band Palamas zu finden und dort auf 200 Seiten die 150 Kapitel, die die existierende theologische Zusammenfassung sind und die eigentliche Schrift, die wir heute haben, wenn wir von Energie als Bestand einer Theologie, die anerkannt ist, die eben keine Esoterik und kein sogenannter Humbug ist. Ihr wisst, dass ich das nicht für Humbug halte, aber es wird halt so genannt, sondern anerkannte Theologie ist. Das sind die 150 Kapitel von Gregorius Palamas. Und dort zitiere ich euch jetzt noch, dass ihr es einmal gehört habt, das Kapitel 108. Ja, die Bezüge mache ich dann nachher. Auch der geringste Teil der Wesenheit besitzt all ihre Kräfte. Wie auch der Funke hell und erleuchtet ist und das, was sich ihm nähert, unterscheidet und entzündet, bewegt sich selbstständig von Natur aus, sprüht durch die Luft und ist schlechthin alles, was auch das Feuer ist, dessen Teil er ist. Auch der Tropfen hat alles, was auch das Wasser besitzt, von dem er ein Tropfen ist, und der Metallklumpen besitzt alles, was auch das Metall hat, von dem er ein Bruchstück ist. Wenn wir also wirklich an jener verhüllten Wesenheit Gottes Anteil haben und jemand an ihr insgesamt oder an einem Teil von ihr Teil hat, wird er allmächtig sein. Und so wird ein jeden der Seiendes allmächtig sein. Wir haben dies nicht einmal alle zugleich, auch wenn du umfassend von der ganzen Schöpfung sprichst. Dies zeigt Paulus zu Genüge und bezeugt selbst denen, welche an den vergöttlichten Gnadengaben des Geistes teilhaben, dass nicht einem jeden alle Gnadengaben des Geistes ewig eigen sind, sondern dem einen, sagt er, wird das Wort der Weisheit gegeben, dem anderen das Wort der Erkenntnis, einem anderen etwas anderes gemäß demselben Geist. Und Vater Chrysostomus weist im Voraus deutlich den Irrtum der Gegner zurück, der sagt, man hat nicht alles, damit du nicht meinst, die Gnade sei Natur. Doch auch nicht für geschaffen soll jemand, sofern er Verstand besitzt, die Gnade halten, welche hier von göttlicher Natur unterschieden wird. Denn es wird wohl niemand fürchten, jemand könnte das Geschöpf als Ganzes, als Gottes Natur ansehen. Wenn sich die Gnade des Geistes auch von der göttlichen Natur unterscheidet, so wird sie dennoch nicht von ihr abgezogen. Vielmehr zieht sie die, welche dessen gewürdigt sind, zur Vereinigung mit dem göttlichen Geist. Zitat Ende. Also die Vereinigung, das ist der Schluss, findet mit dem göttlichen Geist statt. Ich muss hier auf noch etwas hinweisen. Wir haben hier natürlich wieder eine deutsche Übersetzung. Da wird eben nicht von Energien gesprochen, sondern meistens von Wirkweisen oder eben vom göttlichen Geist. Ich habe hier den Geist genommen, weil man wenigstens den Geist finden kann. An vielen Stellen sind es Wirkweisen Gottes, ja. Hier wird aber sehr schön auch auf die Gnadengaben, die wir eben von Paulus Brennan her verwiesen. Darum lässt sich diese Stelle gut verwenden, weil man hat die Gnadengaben, die eben nicht die Allmacht Gottes geben. Also hier wird ganz explizit zurückgewiesen, dass wir irgendwie Gott sind oder so, weil wir haben nicht die Allmacht Gottes. Darüber kann man natürlich streiten, wollte ich nur einen Ausschnitt geben. Man kann dann gegenwärtig sagen, okay, du kannst in der Reinkarnation wachsen und im nächsten Leben mehr wissen, dann bist du irgendwann Engel. Es kann also trotzdem sein, dass du irgendwann mehr bekommst und irgendwann Schöpfer bist. Das steht nicht im Widerspruch dazu. Was man hier physikalisch sagen kann, dann ist auf der Stufe, auf der wir sind, auf der Frequenz, auf der wir sind, sind wir abhängig von diesen Energien, die wir brauchen. Und tatsächlich, da denke ich, hat er recht, mit dem Wesen Gottes, das geht hier sehr schön hervor, haben wir keinen Kontakt. Das wäre quasi Sex mit Gott, aber nicht nur mit den Energien wie in der Mystik, sondern real. Dann darf man irgendein Kind kriegen und wahrscheinlich kommt da die Schöpfung aus der Mutter raus. Das funktioniert so. Wenn nicht einmal der Schöpfer Gott ist. Also das sind Dimensionen. Ja, wenn wir vom Wesen Gottes sprechen, dann wären wir in Dimensionen unterwegs, die niemand auf der Erde jemals hat und auch unsere Alien-Kontakte haben. Da sind zwar höhere Dimensionen dabei, die haben mehr Macht als wir. Aber Gott ist von denen auch keiner. Und diese Differenz geht hier sehr schön hervor. Also das war nur ein Beispiel. Wenn ihr den Text lest, wenn ihr die Philokalie anschauen wollt, bitte immer im Kopf haben, dass dort, wo wirklich Energia im Griechischen steht, ich habe das nachgeschaut im Original, allerdings auf Kapitel 129, das habe ich jetzt nicht da, dann steht dort im Deutschen Wirkweise und im Griechischen steht dann dort Energia. Also überall, wo ihr in der deutschen Philokalie, die Übersetzung von 2004, eine andere gibt es gegenwärtig noch nicht, Wirkweise lest, dann steht dort im Griechischen Energie. Auch das ist etwas, aber das ist wahrscheinlich nur interessant, wenn ihr wirklich mit Theologen zu tun habt. Das habe ich schon versucht zu verbreiten, aber der Willibald hört nicht zu. Ja, dann sind es eben Wirkweisen, damit kann er was anfangen, aber Energie ist es deswegen auch nicht. Ne? Also nicht in dem Sinne, wie ich jetzt die ganze letzten 2, bald 3 Stunden Energien erklärt habe, im Sinne von, sage ich immer, Chakren, Aura und Äther. Ne? Das kommt da auch nicht rüber. Da ist sicherlich der Mangel der gesamten christlichen Theologie, dass wir eine detaillierte Ausführung dieser nicht haben. Da brauchen wir die anderen. Da bin ich tatsächlich bei dem, den wir heute schon gehabt haben, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, der von den Baha'i gesprochen hat, die tatsächlich bislang einzige Gruppe, die ich kenne, die wirklich dieses Interreligiöse versucht. Aber, habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin deswegen nicht bei den Baha'i gelandet, weil eben die Sakramente fehlen. Wenn es etwas gibt, wo wir heute die Energie in der Kirche mindestens ansatzweise erfahren können, dann sind es, würde ich sagen, die Sakramente, Taufe, Firmung, Erstkommunion, wäre auch nochmal ein eigenes Ding, wobei das braucht es nicht. Man braucht da keine großen, die ganzen theologischen Dinge bringen da nicht viel. Aber es sind, niemand kann leugnen, dass die Eucharistie wirklich Energie hat. Da sind Kranke geheilt worden, da sind Wunder passiert. Ich habe selber das Wunder der Beichte oft erfahren. Ich bin wirklich einmal 10 Kilo leichter geworden, wie ich zum ersten Mal beichten war. Gut, das ist schon 30 Jahre her, aber wenn du das machst nach langer Zeit, ich bin sicher, dass Inder das mit irgendeinem Räucherstäbchen anders machen können. Das, darauf bin ich nicht eingegangen, weil ich nicht weiß, wie ich die Sakramente interreligiös vergleichen soll. Mit dem Wort kann ich es machen, das haben wir heute gesehen. Den Vergleich mit dem, also der Logos ist bei Maximus wichtig, ne? Der Maximus ist die Quelle für Palamas, ja. In Palamas habe ich das. Also das ist mir jetzt noch nicht gelungen, dass da müsste ich auch nochmal, aber da bräuchte ich noch so viel Zeit, habe ich mir jetzt nicht genommen, die Stellen mit Logos aus Palamas rauszusuchen. Aber ihr findet das überall auf allen Ebenen. Das ist wichtiger. Also ich finde den Vergleich schöner, sagen wir so, zu sehen, dass wir nicht Gott sind deswegen. Es ist auch wichtig, dass diese Hybris, die man auch gerne mal in vielen esoterischen Kreisen finden kann, da durchaus fehlt. Also hier ist mehr Bescheidenheit da. Was man aus dem Christentum lernen kann, ist ein bisschen mehr Bescheidenheit. Denn dieser Satz, glaube ich, stimmt auch. Deus semper major, Gott ist immer größer. Und je mehr wir in die alternative Szene kommen, desto weniger können wir tatsächlich über Gott aussagen. Und da ist tatsächlich die orthodoxe Theologie uns weit voraus. Nämlich mit dem Wesen Gottes haben wir nichts zu tun. Weil da wären wir auch genauso wie Gott, so wie ein Stück Gold, genauso Gold ist wie das Gold. Und das sind wir nun mal nicht. Niemand von uns ist wirklich Gott. Wir haben also mit diesen Abstufungen, mit diesen Frequenzen, mit diesen Energien zu tun, mit dieser feinstofflichen Materie. Das kann man da jetzt aus Palamas hören. Ja, weil wir sind eh schon über die Zeit. Vielleicht mache ich da langsam mal Schluss.
Gehen wir das Wort in die Runde doch, ne?
Gern, ja.
Ja, ich begrüße Sie nochmal für die Zuhörer draußen, die sehen das ja nicht. Bin einfach Micha, Clarissa ist hier, dann der Marc Wahle und der Matthias. Und ist denn von euch wer am Mikrofon? Ja, da sehe ich, bin Micha, möchte was sagen. Noch wer am Flackern? Okay, und der Marc Wahle auch. Dann sage ich mal guten Abend, Micha. Und der Matthias auch.
Ja, hallo. Hab jetzt gut zugehört. Das ist interessant, Roland. Ich habe dir eine Privatnachricht geschrieben. Würde mich freuen, wenn du dich mal meldest. Ansonsten, ja. Sehr interessant. Ich werde versuchen, das mal zu lesen, dieses Palamos. Oder vielleicht kann man da ein PDF oder sowas bekommen, einen Link, wo man sich das mal lesen kann über diese orthodoxen Ansichten.
Micha, ganz kurz. Das wird unter Artikel kommen, bei uns auf OKTalk. Du brauchst nur auf Artikel dann gehen, dann siehst du die Quellenangaben, die wir gesammelt haben für heute Abend, werden dann dort aufgelistet. Danke.
Okay, danke.
Also die ganzen Texte kann ich euch da nicht so leicht reingeben. Also natürlich die Quellen werde ich aufschreiben, klar. Aber also die ganze Philokalie, die 150 Kapitel. Aber
das geht nicht.
Wenn man jemand, ich habe schon digitale Kopien davon, vom Asa 4 kann ich euch einen Link schicken. Ich habe digitale Kopien von 150 Kapiteln und auch von diesem orthodoxen Buch, weil das ist ja das mit der von Savidis. Aber da müsste ich irgendwas haben, wo ich euch Dateien, gibt's auf OKTalk ein Datei-Sharing für größere Dateien, so im Megabyte-Bereich.
Das können wir alles entgegennehmen, aber du musst jetzt nicht die ganzen dicken Dokumente geben, nur einen Teil von der Sendung. Ein bisschen recherchieren können die Leute auch. Wenn du glaubst, das Wichtige ist da, eine kurze Quellenangabe, dann ist das gut.
Also die Quellenangabe, die kriegt es heute noch, weil sonst habe ich, morgen habe ich schon vergessen, was ich alles gesagt habe. Und den Zettel, den ich aufgeschrieben habe, wo die Notizen drauf sind, kann ich auch geben natürlich.
Wunderbar. Und jetzt kein Stress. Geh mal weiter. Micha, kannst du ein bisschen näher ans Mikrofon kommen?
Ja, ich wollte fragen, ob du im, Roland, ob du im,
Jesse, dein,
ob du mein Kontakt gesehen hast. Beziehungsweise, ob der Kontakt zu dir möglich ist oder ob du das nicht möchtest.
Oh, der Kontakt ist durchaus möglich. Es gibt da klassischerweise auf meinem YouTube-Kanal. Also jetzt haben wir nur das Video verlinkt, den müsst ihr auf meinen Kanal geben, gibt es einen Facebook-Link, da sind meistens die ersten, schreiben irgendwelche YouTube-Kommentare. Das letzte Video, das ich jetzt verlinkt habe, also da bei OKTalk habe ich da einen YouTube-Link drin, das ist sogar das letzte Video von der Carmen, die hat mich auf YouTube gefunden, die hat mich dann besucht und weil sie selber Lebenswende gehabt hat und dann so Kontakte mit, also von den Plejaden geführt worden ist, nach ihrer Gotteswahn, habe ich sie dann interviewt, ne? Also ich suche solche Leute auch, aber man kann mit mir natürlich immer reden auf Facebook. Und wenn man jemand eine E-Mail oder WhatsApp oder sowas gibt, eine WhatsApp-Nummer, wenn mir eine WhatsApp-Nummer gibt, eine Telefonnummer, dann suche ich euch auf WhatsApp.
Deshalb meine
und dann melde ich mich, ja, wenn jemand irgendwie fachlich was möchte oder so. Ich möchte jetzt nicht so privat machen, dass ich meine Telefonnummer da reinschreibe.
Michael, bitte, Mikrofon. Das gibt wieder schlechte Aufnahmen und die Zuhörer kriegen nichts mit. Michael, bitte ausreden lassen und dann geht das besser. Danke.
Soll ich jetzt weitermachen oder kommt jetzt der Michael?
Ja, du wolltest den Abschluss machen mit der Adresse. Gut, Michael, dann gib Gas.
Ja, deshalb immer noch meine Frage. Hast du in der Privatnachricht meine Nachricht bekommen? Dann hast du meine E-Mail-Adresse, meine WhatsApp-Nummer und wenn du möchtest, kannst du dich melden, weil dann brauchst du deine Nummer nicht preisgeben.
Ah, okay, jetzt habe ich es geschnallt. Ich habe jetzt im Moment nicht Zeit gehabt, da zu schauen, weil ich da jetzt quasi auf Sendung bin und im Moment gibt mein Internetbrowser auch einen Fehler her, aber ist das der Yassi? Mit Yassi habe ich heute schon mal geschrieben, kurz. Also da ist so eine
Kommentarsektion. Ich bin der Bin einfach da Michael und der Klaus kann das dir vielleicht nochmal senden, weil der das im Überblick hat. Achso, nee, das habe ich dir ja privat geschickt. Okay, das kriege ich jetzt auch nicht mehr hin. Ich werde Facebook suchen und dann der Rest ergibt sich. Gut.
Wenn du mich privat da angeschrieben auf das OKTalk, werde ich dich finden. Ich muss mir da selber noch ein bisschen, bis jetzt bin ich fast nur bei den Sendungen hier. Ich bin auch sehr viel sonst unterwegs und habe nicht so viel Zeit, hier zu sein.
Aber einfach
mal so, heute und morgen werdet ihr mich auf OKTalk noch, ich werde morgen hier nochmal reinschauen, wer heute noch irgendwas schreibt, ich schaue morgen auf jeden Fall hier nochmal alles durch. Wenn ich da was finde, werde ich das irgendwie, Kontaktbuch anfangen.
Sonst einfach übers Kontaktformular senden zur Sendung heute oder wie gesagt unter Artikel gehen, schreiben, Konversation kann man angeben, auch bei deinem Profil. Das ist ja auf OKTalk alles ganz, ganz locker. Ja.
Ich muss gestehen, da muss ich OKTalk selber noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich halte bis jetzt Live-Vorträge auf Dream Spirit können Sie mich treffen. Wer Lust hat, nach Tirol zu kommen, Dream Spirit ist diesmal in Fieberbrunn, glaube ich. Da werde ich einen Vortrag halten, da kann man mich live treffen. Das ist im Juni, glaube ich. Dream Spirit. Ich kann euch einen Link von Dream Spirit reingeben, da bin ich dieses Jahr im Programm. Also wäre mal so natürlich kann man mich so auch treffen, aber da wäre es ganz leicht möglich. Da bin ich nämlich sowieso einer von den Vortragenden.
Genau, das gibst du rein, würde ich sagen, den Link noch dazu. Roland, dann rufen wir nochmal den Marc und den Matthias, den haben wir auch noch da.
Matthias. Ja, das mache ich doch gerne. Ich habe eine Frage, was hältst du eigentlich von dieser Aussage, von diesem Gleichnis, dass der Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen worden ist? Weil das ja auch letztendlich auch immer heißt, wir sind ja die Kinder Gottes, das heißt, letztendlich haben wir dann ja auch entsprechende Attribute, weil wenn er unser Schöpfer und wenn es unser Vater ist, dann hat das ja auch entsprechende Auswirkungen auf die Kinder. Wie würdest du diesen Kontext sehen?
Ah, es ist cool, wenn große Fragen kommen, aber da darf man sich nicht wundern, wenn es dann große Antworten gibt, weil das ist schon wieder so ein Ding. Sagen wir so, also die grundsätzliche Voraussetzung bei mir ist jetzt immer das lebende Universum und alles, was man vom Menschen sagt, da muss man jetzt den Mensch zunächst einmal als Geschöpf im ganzen Universum betrachten. Das heißt, ich glaube nicht, schon länger nicht mehr, schon einige Jahre, dass der Mensch nur auf der Erde vorkommt. Im Gegenteil, laut wie heißt der Trainer, Alexander Collins. Ich muss echt mal, wir müssen mal Sendungen über die Aliens machen und die Aliens kontaktiv. Da möchte ich gerne mal eine eigene Sendung machen. Der Collins sagt zum Beispiel, dass wir Siedlungen im Andromeda-Nebel haben, da ist man 20 Minuten dort und die sprechen dort Englisch, ne? Und dieses ein Kopf, zwei Hände, zwei Füße, das scheint ein universelles Ding zu sein, das es im ganzen Universum gibt. Allerdings sind da auch Wesen dabei, einen dreieckigen Kopf. Ja, manche wie die Blue Avians haben angeblich Federn, ne? Also Ebenbildlichkeit Gottes. Puh, was heißt das? Also ich würde im biblischen Sinne würde ich heute sagen, dass das eine Ebenbildlichkeit derer ist, deren wir ähnlich schauen. Also eigentlich ist das Abbild der Aliens, ne? Also hier kommen die Nordics in Frage oder die Anunnakis möglicherweise. Wobei die sollen ja, wobei das Abbild Gottes relativ kurz gehalten hat, wenn die alternativen Theorien stimmen und wir, also laut Carrie Cassidy, stammen wir von 12 verschiedenen Alienrassen ab. Und laut den Hopi-Indianern sind es mindestens 4. Da könnt ihr euch aussuchen. Sichere Quellen, naja. Viel sicherer als Carrie Cassidy und die Hobbinianer wird es in dieser Szene zurzeit nicht. Mehr habe ich da nicht. Evolutionstheorie habe ich abgeschrieben, die scheint genereller Blödsinn zu sein. Alles, was sehr berühmt wird und sehr weltgeschichtlich bekannt ist, schreibe ich immer mehr ab. Ne? Sogar Einstein hat gegen die Quantenphysik gekämpft. Ja, lässt Einstein auch schon hinter, weil die Quantenphysik ist das Beste, was wir momentan haben. Abbild Gottes im Sinne, ja, dass Amit Goswami könnte man hier hernehmen. Amit Goswami sagt, dass es nur ein einziges Bewusstsein gibt. David Wilcock sagt das aber eigentlich auch. Und dass wir alle Anteile diesem Bewusstsein haben. Wenn ich das jetzt wieder auf das Universum umlege, das heißt, es gibt nur ein einziges Bewusstsein. Bei allen Frequenzen und Dimensionen und Höhe und Aufstieg und Vergöttlichung, Bewusstsein gibt es immer nur eins. Sonst könnten wir ja in den verschiedenen Räumen, wir hatten heute schon zeitlosen Raum und ortlose Zeit und so und diese Traumgeschichten, dass man da vielleicht auch Visionen oder Botschaft oder andere Leben führen kann. Das geht nur, wenn das Bewusstsein das einzige Bindeglied ist, das im ganzen Universum gleich ist. Und wenn dieses Bewusstsein mit der Haralinie auch irgendwie mit Gott verbunden ist, und hier kann man wieder die Aura hernehmen, es muss eine direkte Verbindung zu Gott oder zur göttlichen Quelle außerhalb des Universums, soweit man da halt irgendwie kommen kann, geben. Von jedem individuellen Lebewesen. Und wenn es nur ein Augenwesen ist, gibt es ja angeblich auch, ne? Oder ein Geist oder was auch immer, ne? Geist ist halt die oberen vier Teile der Aura oder so. Hat sich halt in der Seelenfamilie nicht wohlgefühlt und geistert jetzt in der Gegend rum, ne? Alle diese Wesen, lebendig oder sogenannt tot, oder was auch immer, haben Haralinie, Aura, haben Verbindung außerhalb des Universums. Und so könnte man eine Ebenbildlichkeit Gottes annehmen, dass es eine energetische Bewusstseinsverbindung mit der Quelle, mit dem Ursprung des Universums, da sind wir wieder nur beim Schöpfer, das ist wahrscheinlich auch nicht Gott, mit der Quelle, man kann über Gott echt nicht viel aussagen, gibt. Diese Verbindung, glaube ich, gibt. Also wir sind alle in Verbindung mit Gott. Wir haben alle dasselbe Bewusstsein. Und wenn man Ebenbildlichkeit versteht als verbunden mit demselben Bewusstsein, dann ja. Und dann sind nicht nur alle Menschen auf der Erde gleich, wurscht ob Chinesen, Japaner oder Afrikaner oder Indianer oder Europäer, sondern auch intergalaktisch. Marsianer, Plejadianer, Andromedaianer und wie die alle heißen. Also dann für alle. Aber nicht aufs Aussehen beziehen. Während allerdings wahrscheinlich die Ebenbildlichkeit Gottes in die Bibel deswegen hineingekommen ist, weil wir scheinbar tatsächlich ganz gut gelungen sind. Anscheinend sind wir sowas wie die Krone der Schöpfung, das stimmt schon. Das dürfte aber tatsächlich in einem materiellen Sinn zu verstehen sein. Ich gehe vom, sagen wir mal, positiven Originismus aus, also die Maximus-Korrektur vom Originismus, dass nämlich das Bewusstsein oder dass die Universen sozusagen Schulen sind, ne, in denen wir quasi uns entwickeln. Ja? Liebe hat ja nur Sinn, wenn es Freiheit gibt. Das heißt, du brauchst einen Raum der Freiheit, und wenn du bei Gott bist und alles warst und alles kannst, für was wirst du denn da entscheiden? Ne? Das heißt, das Eintreten in ein materielles Universum, das Vergessen bei der Geburt, sorgt dafür, dass wir uns frei, ja, quasi beweisen oder entscheiden können für irgendwas oder gegen irgendwas. Das ist ein Liebeszeichen, ein Zeichen der Liebe. Ich sehe die Schöpfung sehr positiv. Und in dieser Schöpfung gibt es eben sehr viele Wesen, die fühlen und denken, zum Beispiel trennen. Ich habe von vielen Alien-Geschichten gehört, die haben ein Problem damit, mit uns in der Erde auf Kontakt in, mit uns auf der Erde in Kontakt zu treten. Vielleicht hat Basilius deswegen seine Präpositionswerke geschrieben, das bringt man manchmal durcheinander, wenn man es geht. Weil die eben das teilen, ne? Die fühlen nicht, wenn sie denken, und sie denken nicht, wenn sie fühlen. Bitte fragt mir, wie das geht, ich bin auch geschöpft dieser Erde, vielleicht war ich mal ein Alien, ich weiß nichts davon, aber die wissen auch nicht, wie wir ticken. Und es gibt scheinbar Schulen auf dem Mars, wo gewisse Alienrassen lernen, wie man spricht, wenn man fühlt, während man denkt. Das ist für uns normal, für die klingt das kompliziert, und wenn ich das so sage, klingt es wirklich kompliziert, ne? Für uns ist das normal, wir fühlen immer, wenn wir denken, also wir reden dann, meistens reden wir dann, ne? Und was wir reden, ist Gefühl und Gedanke, meistens eine Mischung davon. Und diese Mischung ist unbekannt im Universum, auf weite Teile gesehen. Manche fühlen gar nicht, manche fühlen, wenn sie separiert vom Denken, haben da zwei Kanäle. Das kann ich immer wieder schwer vorstellen. Ihr wahrscheinlich auch, wir sind alle Menschen da. Ich nehme an, oder sind Alien unter uns, dann bitte melden. Ansonsten gehe ich davon aus, dass wir alle Menschen sind. Aber ich habe auch nichts gegen Aliens, also wenn welche da sind, herzlich gerne, ich würde eh gerne mal welche kennenlernen. Aber da scheint es Unterschiede zu geben. Und diese Unterschiede sorgen dafür, dass wir so als Ebenbildlichkeit Gottes in der Bibel und anderen Schriften hervorgehoben werden. Weil wir offensichtlich, das ist ja bekannt, dieses genetische Experiment der Anunnaki, oder nicht bekannt, also das ist eines, was man sehr schnell findet in den UFO-Szenen, dass diese Anunnaki uns genetisch gezüchtet hätten, in Abgrenzung zu den Neandertalern, die hier ursprünglich Einwohner waren, die selber von einem anderen Planeten kommen und den Planeten den Reptilien abgenommen haben, die Ureinwohner also Ureinwohner gibt's gar nicht, der Planet Erde war unbewohnt, dann kommen die Reptos von irgendwo, also die Reptilien von irgendwo daher, dann kommen die Neandertaler von irgendwo daher und dann kommen die Anunnakis und züchten uns von den Neandertalern quasi. Ne? Keine genetische Züchtung, das ist diese Short Version von der Anunnaki-Story. Und die scheint aber doch Sklavenszene hin oder her, da ist dann eben drin, dass wir versklavt sind, heißt es dann immer, weil wir Gold abbauen sollen für die Anunnakis, weil die es für ihre Computer in die UFOs brauchen. Da sind wir trotzdem, Sklaven hin oder her, eine gut gelungene Schöpfung. Und das offensichtlich bezieht sich auf das Ebenbild zu den Anunnakis vom Sirius B oder was auch immer. Also, sie waren stolz auf ihr Werk. Das können wir auch sein. Und ich glaube sowieso nicht, dass die schlechte oder die gute Rasse gibt. Wir sind immer von guten und schlechten umgeben. Und ich glaube schon, dass die Heiligen Schriften uns helfen sollten, wer auch immer uns die hinterlassen hat. Ja, ich denke generell eher positiv. Aber die Sklaverei lässt sich nicht leugnen. Sie steht sogar in Genesis drinnen. Also schickt sie in den Garten Eden, dort wo das Gold und das Beryllium-Harz gut ist. Das ist Genesis 1, irgendwas. Na, 2 ist das, glaube ich. Kapitel 2 in der Genesis, zweite Seite. Aber in der originalen Bibel, die Master 4, ist das nicht drinnen. Das heißt, wenn man das will, die Sklaventheorie kann man da auch rauslesen. Also, wieso muss im Garten Eden Gold drin sein? Wenn da lässt sich dann der Bergbau ableiten, mit dem wir angeblich gezüchtet worden sind. Deswegen sind wir so zäh. Also wir sind eine gute Schöpfung, aber zurück zur Ebenbildlichkeit und dann mache ich da Schluss. Die Ebenbildlichkeit würde ich auf die Ebene des Bewusstseins legen. Das, was wir klassisch unter Ebenbildlichkeit verstehen, würde ich eben nicht mit der Biologie verbinden. Das ist eine Alien-Story, die ist auch schön eigentlich. Aber im Bewusstsein sind alle Wesen im Universum eins und da liegt die tatsächlich theologische Ebenbildlichkeit zu Gott. Wow, das war zu lange Rede.
Aber interessant. Ja, warten wir mal. Ich gehe mal nochmal rein und frage nochmal Matthias, Marc, Clarissa, bin einfach Michael. Gibt's da von euch Meldung? Marc, bitte.
Was wir jetzt weniger angesprochen haben, sind die Visionen, die von Patmos ausgesehen, ja, Johannes sagt, diese Welt wird mich nicht mehr sehen. Nostradamus, wie ich ihn verfolgt habe, sagt, In 3600 noch irgendwas fliegen wir zu den Sternen in Riesenschiffen. Also die Frage ist, wie findet man sich dann eben in den Sternen wieder? Wann ist es, wenn in der Bibel schon UFO-Geschichten sind? Wie kommt man da in den Sternenhimmel sozusagen? Gell?
Wow, auch eine interessante Sache. Ich bin kein Nostradamus-Kenner. Ich habe mir schon natürlich mal reingeschaut, nicht mehr falsch. Das mit Johannes in Verbindung zu finden, finde ich auch interessant. Wie man das zusammenbringt mit den UFOs in 3000 Jahren und wenn die sind, das kriege ich hin. Also das kann ich dir erklären, das ist nämlich nicht so schwer. Mindestens, ich habe ein Verständnis davon, ob es richtig ist, weiß ich auch nicht. Aber klar ist, dass wir offiziell gibt es keine UFOs, offiziell gibt es keine Aliens, offiziell waren wir nur einmal auf dem Mond und nicht 20 Mal, offiziell haben wir keine Stationen auf dem Mars und der Mond ist unbewohnt. Das ist nach wie vor unsere offizielle Welt, auch wenn es sehr viele andere Nachrichten gibt, ja, Unacknowledged der Film oder Above Majestic und was die anderen, also diese ganzen Leute, die kennst du von mir alle, da gibt es haufenweise Material und trotzdem offiziell gibt es das alles nicht. Wenn du jetzt also mit Nostradamus kommst, würde ich mal sagen, wie wär's, wenn das gemeint ist damit, dass wir offiziell unseren Status ändern und alle Menschen, ja, inklusive meiner Ex-Freundin, die Theologen in der Kirche, soll es dann noch Kirchen geben oder sonst irgendeiner physikalischen Religion, angeblich die Venus-Variante gefällt mir gut, ne? Wir wissen, was wir glauben. Die kommen mit 20 Seiten Gesetzbuch für den ganzen Planeten aus. Das ist eine Gesellschaft, die kann ich mir vorstellen, ne? Und nicht für jedes Land 10.000 Seiten Gesetze. Das ist, wir haben eben in so einer komplizierten Welt, ja. Und das zu vereinfachen.
Ja. Ich sagte aus, Ihnen aus eigener Erfahrung, meine Gattung geht bis Orion. Das habe ich sehen dürfen.
Kannst du das Mikrofon bitte? Danke.
Und, auf keinem Planeten ist es so kompliziert wie hier auf der Erde und so manchmal mitmenschlich mäßig. Miteinander, weil wir sowas wie ein Ursprungsplanet des Lebens sind mit und die Menge der Menschen geschuldet, dass eine Ausführung an Vielfalt es gibt, dass der Umgang untereinander zu wünschen übrig lässt. Am Mars kann ich bezeugen, sitzen Menschen wie in Manegen und schauen uns zu wie bei der Lindenstraße, weil die können es in dem Benimm nicht sich vorstellen, sich so zu verhalten wie die Erdlinge, weil wir einiges gewohnt sind.
Das finde ich doch mal eine interessante Aussage. Machst du auch mal Sendungen hier drin? Da komme ich auch mal dazu. Also Vorfahren bis zum Orion, das ist cool. Weil vom Orion sollen ja, im Orion-Sektor gibt es angeblich ein Gefängnis, das von Jesuiten betrieben wird. Hast du von dir auch schon mal was gehört? Weil meine Lehrer sind Jesuiten. Also ich war noch nie, ich habe noch nie dort. Aber angeblich gibt es da Sternengates, da kann man zum Orion fahren, in 5 Sekunden bist du dort. Du fährst durch irgendeinen unterirdischen Tunnel, dann kommst du durch einen Regenbogen durch und dann bist du am Orion. Warst du schon mal? Das ist jedenfalls, also ich glaube auch, wir sollen ja angeblich die ganze Menschheit, was kennt jemand diese Blutgeschichten? Bis heute da habe ich keinen Durchblick. Ich finde es ziemlich abstrus, aber nur die Blutgruppe 0 sind echte Menschen und die anderen sind dann halbe Alienmischungen. Aber das ist, muss eigentlich, das ist, ich vertrete das nicht, weil es muss was verbleiben, weil wenn alle, die gesamte Erde von all her besiedelt ist, dann ist halt die Blutgruppe 0 von irgendwo anders her oder wer sollen dann die echten Menschen sein? Also
nee.
Das habe ich noch nie ganz kapiert. 2 Stimmen gleichzeitig, wer will was sagen?
Es ist wohl zu bemerken, falls die Frage jetzt auftaucht, wie komme ich zum Mars oder Orion? Es ist nicht geschuldet deinem Geschlecht oder deiner Blutgruppe. Es ist einfach ein Lernen, du zu du. Dann kommen irgendwelche Kräfte zur Geltung, die eine fliegende Gelegenheit bieten. Ja, so ist es. Und es ist halt ein Du-zu-Du-Lernen und du kannst nicht zu 100.000 Mann gehen und denen das UFO beibringen. Das geht irgendwie nicht. Das sind wir zu viele für und das sind wir moralisch auch nicht in der Lage.
Ja, also das ist natürlich, ich glaube, das ist der Kern dieser sogenannten Disclosure-Bewegung, dass es eben von unten kommen muss. CIA hat ja an Stephen Greer angesprochen und der hält jetzt auch Vorträge. Das ist ein bisschen der Grund, warum ich angefangen habe damit oder warum wahrscheinlich alle da sind. Du kannst wirklich nur von Mensch zu Mensch gehen. Das ist auch das Motto von diesem Radius, gefällt mir ganz gut. und den Einzelnen aufklären über das, was du halt weißt. Naja, und manche hören halt zu und manche rennen schon auf den dritten Satz davon. Und ich glaube, das ist auch okay so. Wir Menschen sind Wesen, die in Freiheit hier geboren sind. Ursprungsplanet habe ich es noch nicht gehört, meines Erachtens. Ich habe gehört, dass der Ursprung des Lebens vom Abaddon-Nebel irgendwo kommen soll. Da haben die Lyrons schon Milliarden Jahre Vorsprung und Arcturianer, da gibt es anscheinend viel, viel ältere Planeten als uns. Wir sind da durch unsere maximal 12.000 Jahre relativ spät dran eigentlich. Und mindestens laut David Wilcox sind wir sehr, sehr weit unten, also unsere ganze Frequenz ist sehr weit unten. Aber ich kann die Marsianer verstehen, wenn sie uns zuschauen wie im Kino, weil und dass da keiner her will. Das kann ich auch gut verstehen, weil es ist wirklich, wohl einige hier auch freiwillig sind, die Sternenkinder, das wäre auch mal ein interessantes Thema, vielleicht macht mal jemand was zu Sternenkindern machen. Die müsste da selber erst lang einlesen, weil das ist auch sehr interessant. Ne? 1775 hat Gott anscheinend beschlossen, die Erde muss jetzt aufsteigen, weil wir haben uns ja schon viermal in die Steinzeit gebombt. Und diesmal muss es passieren und da sind die Sternenkinder dann dran. Ne? Was die für Aufgabe haben, das wäre ein eigenes Thema. Aber ja, heute nicht. Aber scheinbar muss man uns sehr unterstützen. Also die Erde ist ein Planet, der jetzt anscheinend, wo habe ich das jetzt her? Der ganze Kosmos. Ich finde das Wort interessant. Wir haben ja schon Universum gehabt und verschiedene Dimensionen. Also das ist in dem Fall vermutlich das kleinere Ding oder meint Kosmos vielleicht das Universum mit allen Dimensionen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber der konzentriert sich zurzeit scheinbar auf die Erde. Weil wir tatsächlich im Moment der Punkt sind, der wirklich an diesem Knackpunkt des Verstehens ist. Des Verstehens vom Leben im All. Des Verstehens von diesen Energien, von denen wir heute geredet haben. Des Verstehen von, ja, Strukturen des Universums. Groß gesprochen, ne? Und wir kapieren das langsam. Ne? Ich habe versucht, eine kleine Brücke in die Geschichte zu machen. Ein bisschen was kann man aus der Geschichte auch mitnehmen. Aber sehr viel wird sich ändern. Und wir werden verstehen, was die alten Geschichten uns bedeutet haben und wir werden viel hinter uns lassen. Ich wollte eben heute nur ein bisschen was retten, dass das nicht alles ist. Man muss nicht alles über Bord schmeißen. Ich wollte heute nur das machen mit der Geschichte, damit man auch sagen kann, okay, seid vorsichtig, wenn ihr alles, also schüttet nicht das Kind mit dem Bad aus, ne? Weil uns ja die Alten von anderen Planeten auch schon ihre Traditionen gebracht haben. Also finden wir darin auch Wahrheiten.
Roland, wir kommen schon auf 22, 48, 47 haben wir es noch zu. Die nächste Sendung, Aliens, das finde ich ganz spannend, aber weiß nicht, bin gespannt, wie du drauf reagierst.
Ja, ich habe mir das selber gedacht, dass ich die nächste über das gern machen möchte. Ich habe ehrlich gesagt schon angefangen, der Billy Meyer liegt schon neben mir. Schweizer Kronzeuge für die Plejaden. Jeder kennt nämlich lustigerweise den Erich von Däniken in der Schweiz, aber niemand kennt den Billy Meyer. Und eben den und die anderen. Da könnte man wirklich mal, also wenn's wollt, würde ich die nächste Sendung auf das hin vorbereiten. Ich weiß, ich kann aber noch keinen Termin sagen, weil ich muss mir da selber erst ein bisschen mehr noch. Ich meine, ich habe schon einiges an Quellen da, sonst würde ich es nicht einfach so verkünden. Aber da könnte man es dann mit, ja, nochmal den Buck Nelson und den Kirsten, da würde ich halt Daten und Zitate bringen. Aber ich glaube, das habe ich eh schon ein bisschen was gemacht einmal. Aber das einmal näher anschauen und vor allem auch dieses Universe Inside You zitieren. Wie viele Rassen gibt es eigentlich? Oder wie viel haben wir bis jetzt gehört? Geben tut es schon mal 200 oder ein paar Milliarden. Ich kann nicht in einer Sendung Milliarden von Rassen durchnehmen. Aber die Hauptrassen, von denen wir immer wieder hören im Internet, jetzt ohne Gewehr oder so irgendwas, ich weiß ja auch nicht, was wirklich alles stimmt und was nicht. Aber dass wir es mit mehreren Gruppen zu tun haben, davon haben wir so viel Zeugnisse, dass ich denke, darüber kann man schon eine Sendung machen. Naja, und wenn die dann in 50 Jahren rausstellt, naja, ein Drittel von den Gruppen gibt's gar nicht, dann kann ich auch nichts machen. Aber das gehört auch zu diesem Aufstieg, dass wir lernen, dass wir nicht allein sind im Universum. Und damit verlasse ich halt einen Bereich, den ich eigentlich, also bis jetzt war ich in einem Bereich, den ich ziemlich gut kenne. Ne? Moderne Wissenschaften, die Theologie, das habe ich lange studiert, da kenne ich mich aus. Wenn ich auf Aliens gehe, ja, da hänge ich am gleichen Ding wie ihr. Das habe ich halt auch aus dem Internet und inzwischen halt auch einige Bücher dazu gekauft, aber ja, da kann ich nichts nachweisen. Was soll ich da messen und wegen? Da kann ich nichts machen.
Dann ist das Fantasy und das ist ja auch mal was, oder?
Ich fände es auf jeden Fall mal interessant, das zu machen. Und wenn jemand da andere Sachen noch hat, also Einladung an alle, die da irgendwas kennen, also da werden sicher Löcher sein.
Ich habe eine Erfahrung von Maltec. Ich habe jemanden gesprochen, der sagt, du, ich habe reinkarniert von Maltec. Maltec, was ist das? Ein Planet, sagt er. Den gibt's nicht mehr. Und ich hätte es auch erstmal nicht richtig bewertet, hätte ich da nicht noch jemanden gesprochen, der hat gesagt, pass auf, ich helfe dir. Und ich, was ist los? Und dann hat er gesagt, ich komme auch von Maltec. Es gibt ihn nicht mehr, den Planeten. Und die Erde ist schon sowas wie entscheidend gewesen, dass sie erhalten bleibt in einer gewissen Zeit. Und wir beherbergen viele Inkarnationen von Maltec auch.
Ist das dann, ist das, soll das der Plan? Also ich weiß nur von Ashenadin, am weitesten zurück, die ich kenne, ist immer die Ashenadin. Die sagt, dass wir in irgendeiner Atlantis-Zeit oder Lemuria-Zeit, weiß ich nicht so genau, irgendeinen Planeten in die Luft geschossen haben. Und der dann, das waren ja ursprünglich mal mehr Planeten. Das sind jetzt die Bruchstücke, die jetzt um einen Ringe von Saturn, glaube ich, oder diese Planetenbruchstücke rumschwirren oder so. Ist das das oder ist das wieder was anderes?
Nee, also Maltec, so wie ich erfahren habe, der hat sich wie ins Geistige wieder wegentwickelt. Ne?
Ah, das würde dann, also aufgestiegen dann sozusagen. Okay, das ist eine andere Story. Okay. Ja, warum? Nein, dazu kann ich nichts. Das kannst du erzählen.
Aber nicht jetzt, weil wir gehen auf die 23 Uhr zu. Wir möchten so eine Abschlussrunde nochmal machen vielleicht, ne, dass man noch ein paar Worte hier hinterlässt, wie der Abend für euch war und vielleicht noch eine Abschlussfrage von den Gästen hier. Matthias, geben wir dir das Wort doch mal. Wenn du da bist. Er ist im Moment nicht da. Geh mal auf den Marc hinzu. Matthias wird vielleicht gleich kommen. Marc, deine Abendstimmung, wie war, hast du es heute empfunden?
Ja, sehr kopflastig. Es ist natürlich alles im Gefühl, war es eine sehr interessante Stunde, aber es ist natürlich schwierig. Es ist schon schwierig, bei 30 Menschen in der Klasse mit seinem Stoff durchzukommen. Es ist wahrscheinlich eine unsägliche Aufgabe, die jetzt Jesaja 7,1,4 hatte, seine Perspektive uns nahe zu bringen. Und ich danke schön.
Danke dir, Wale. Und mal schauen wir mal, ob die Clarissa auch am Mikrofon ist. Clarissa, bist du da? Schade, ist heute nicht da. Ist nämlich ihr Steppenpferd, aber sie wird bestimmt wieder kommen. Ich kann dir empfehlen, Jesaja, wenn du dann mal Zeit hast, Roland, dann empfehle ich dir die Sendung von Clarissa. Und da werdet ihr ziemlich gut euch treffen.
Kann mal reinschauen, ja.
Ja, wunderbar. Bin einfach Micha. Hallo. Deine Worte für den Abend. Ist er nicht da? Dann rufe ich nochmal den Matthias. Ist er da? Ist nicht da? Okay, dann gebe ich zu dir.
Heute, hä? Na, lassen wir es gut sein für heute. Ich glaube, die Leute sind auch müde. Es war halt wirklich viel wieder mal. Nächsten Sendungen, also ich habe, glaube ich, meinen Archivrucksack schon jetzt in 3 Sendungen ziemlich ausgeleert. Jetzt werden wir halt schauen, was noch so kommt.
Du warst spitze.
Details sehen. Na gut, freut mich.
Wirklich, du hast erstmal deine Zeit. Deine Zeit, die du uns heute gegeben hast, dein Mikrofon, kannst du das kurz loslassen? Danke, 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 danke. Sonst gibt es das gleich der Echo noch im Hintergrund. Ich muss sagen, ich bin so am Aufsaugen gewesen heute Abend und wie Wale sagte, kopflastig. Ja, da kommt man schon mal manchmal ins Grübeln und ins Denken. Ja, ich sehe es auch ein bisschen, wie du auch sagtest, die ganzen Planeten und das Ganze, die Geschichte, all das Ganze ist viel größer, wie der Mensch momentan erfassen kann. Das denke ich schon. Und ja, und der eine sagt dann auch spooky dazu. Und abgefahren. Aber es ist irgendwie spannend und interessant. Und ja, es ist auf jeden Fall Information, die ich eigentlich nachvollziehen kann. Zumindest ich, so vom Gedanklichen her. Und das hast du heute in diesem Punkt unheimlich gut hier präsentiert. Und ich sag Dankeschön.
Das freut mich zu hören. Gern schön.
Ja. Dann würde ich sagen, hast du noch ein paar Worte für die Zuhörer? Dann sonst machen wir den letzten Song ein.
Eigentlich hat es mir halt Spaß gemacht, weil das war halt wirklich Kern meiner Forschung. Also das war Theologie in Reinkultur. Aber das hat mir, sowas macht mir immer Spaß. Ich habe lang Theologie studiert und es freut mich, wenn das die Leute gern hören. Also kann sicher zu Details Einzelsachen wieder mal machen irgendwann, aber jetzt erstmal was anderes, weil ich lange genug Theologie. Und schön, wenn das angekommen ist.
Vielleicht darf ich noch ein Wort anfügen.
Bitte, Mike.
Also ich habe große Hoffnung, was damals ihre Weltreligionen geschafft haben, uns Hoffnungen zu machen auf die nächste Inkarnation für die in der Materie befindlichen, dass Nostradamus sagt, im Jahr 3000 so und so viel werden wir in großen Raumflugzeugen dieses Sonnensystem bevölkern. Und ich durfte ja schon sehen, ein Bruder von mir hat es auch geschafft, aber ganz heimlich, mit Du zu Du lernt man weit.
Das wäre natürlich schön, da schließe ich mich gerne an. Nach angeblich der Zeitreisen ja schon in 10er Jahren, das müssen wir alle noch erleben, dass Zeitreisen öffentlich wird. Die Landungen sollen in den 30er Jahren schon sein, offiziell. Also laut diesen Zeitreisenschichten da. Wir werden sehen, wie lange es dauert. Ich würde mir wünschen, dass wir das noch erleben. Zumindest die ersten Kontakte, dass wir das mitkriegen. Bis wir dann wirklich im All sind. Ja, das wird sicher noch lange dauern. Obwohl wir ja angeblich diese ganzen Weltraumstationen schon haben. Also laut manchen Berichten sind wir jetzt schon auf dem Mars, auf dem Mond, im ganzen Sonnensystem haben wir uns schon ausgebreitet. Ne? Halt natürlich ja. Militärisch, ne? nicht zivil. Also Nostradamus kann sich aufs Zivile vielleicht beziehen. Was da fehlt noch eben. Ne?
Okay, dann werden wir jetzt mal eine Runde winken nach draußen. Danke nochmal an die Zuhörer sagen. Morgen Franz Miller, ist die Erde überbevölkert? Also mathematisch schnell errechbar. Könnt ihr ja mal rechnen. Ja, jeder hat einen Quadratmeter um sich herum und das mal 7 Milliarden. Und bin gespannt, auf was er kommt. Ja, lieber Roland Hofer, neue Wissenschaft, neues Denken, anderes Denken, viele Informationen. Nichts ist unmöglich. Der Gedanke ist schon da. Und das ist ja schon das Mögliche. Auch in der Menschheit. Das kann man sich nicht vorstellen. Und alleine schon der Gedanke. Nichts ist unmöglich. Und heute Abend hast du vieles gesagt. Und für mich ist der Gedanke schon möglich. Und deswegen habe ich es, glaube ich, so aufgesaugt. Sagen wir einfach Tschüss nach draußen, oder? Dankeschön an euch.
Tschüss an alle. Danke fürs Zuhören. Und vielleicht zum letzten Lied, wir müssen mit den Leuten umgehen, mit unseren Brüdern, wir dürfen sie nicht überfordern, wenn sie es aufnehmen können, so wie du halt, Klaus, das hat mich gefreut, und auch die anderen, es war halt eine große, also für mich eine große Gruppe, sehr schön, aber die anderen sind wirklich, wir müssen Brücken bauen, weil es sind stürmische Wasser, die hier vor uns liegen. Ja, gute Nacht allerseits da draußen, ich gehe jetzt danach schlafen.
I will comfort you. Sail on, silver girl.